Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bearcast ist am Start.
Bearcast, dein Motorradreisepodcast.
Bears go Tatooine, in. Das war mein epischer Auftakt zu Folge 4 unserer schönen kleinen Podcast-Reihe hier. Ey, irre. Ich würde sagen, wir holen euch mal richtig ab und holen euch hierher, wo wir jetzt sind. Ne? So ein kleiner Flash-Forward, bevor wir euch erzählen, wo wir heute lang gerommelt sind. Vielleicht über einen Rommelplatz. Ja, Leute, ich löse es ja nachher auf alles. Alles gut. Ich frage mal den Bendy, was siehst du alles?
Oh, okay, alles klar. Ich sehe Pets mit einem sehr schönen Hut.
Hallo.
Ja, ich sehe direkt hinter mir einen kleinen Pool, dann einen sehr großen Innenhof, helle Farben und dann ist da so eine Industrial-Küche mit so Glasverkleidung und Gitterstäbe, sieht richtig stylisch aus. Und wenn ich ein bisschen den Blick höher wandern lasse, sehe ich viele Palmen um mich herum, so ziemlich direkt, muss ich sagen. Mhm. So, und so schräg links vor mir, hinter mir, da ist unsere Unterkunft für heute, die auch in diesem Industrial-Stil gehalten ist und sehr, sehr schick aussieht, muss man schon sagen. Ja. Und das mitten in Tunesien. Apropos mitten in Tunesien, was hat man da natürlich auch vor sich? Ein Fläschchen Bier.
Irgendwie schaffen wir es ja doch immer, ne?
Das ist wirklich ganz fein, ne? Ja, Stiefelbier ist nämlich gerade hier am Start und ja, so sind wir in unserer Unterkunft für heute angekommen.
Ja, genau. Losgefahren sind wir nämlich in Tozeur. Adieu Tozeur, haben wir dann gesagt. Schönes Frühstück wieder mal. Und haben eine kleine Offroad-Etappe gehabt. Zunächst einmal ging es über kleine einsame Sträßchen, Landsträßchen. Wir waren fast an der Grenze bei Algerien, Johnny, ne? Und was haben die irgendwie gesagt, dass da auf Leute geschossen wird oder so, ne? In irgendeinem Forum?
Habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich hatte noch im Kopf, dass man da aufpassen muss, dass man nicht gekidnappt wird.
Ja, gut, dass wir keine Kinder sind, weil wir sind ja auch keine, dann wird man immer gekidnappt. Wir sind ja adult-mapped wird ja keiner, also von daher alles safe. Ja, und dann ging es auf die politisch unkorrekte Rommelpiste. Gib Infos, du bist ja der Lehrer hier.
Ich habe mich nämlich schlau gemacht vorher, weil ich ausnahmsweise mal historische Facts bringen wollte, was hier genau los war im Zweiten Weltkrieg, warum heißt es eigentlich Piste de Rommel und so weiter. Und dann habe ich rausbekommen, das Ding ist 1957 gebaut und Rommel war nie da. Aber alle nennen es so, warum, weiß man nicht ganz genau, weil es irgendwie so aussieht. Das haben nämlich die Franzosen haben es gebaut. Die haben ja dieses Land verwaltet eine Zeit lang. Die waren ja Besetzer hier. Und die wollten sich wehren gegen die Algerier. Ich krieg's nicht ganz zusammen, ey. Das Politik ist auch nicht ganz unser Thema. Auf jeden Fall wollten die sich wehren gegen die algerische Miliz, gegen irgendeine Organisation. Und wer da jetzt wie, ne? Plus und Minus, keine Ahnung. Googelt es einfach, schaut euch Wikipedia an, das ist eine richtig gute Seite. Alle Quellen sind korrekt. Auf jeden Fall ist die Rommelpiste, wie sie genannt wird, ein Ultra-Highlight, Leute. Also ich habe mich mehrfach, auch nachher noch, wirklich gefühlt wie auf meinem Kalifornien-Nevada-Trip. Es ist braun, rotes Gestein, es sieht von den Formationen aus wirklich wie in Amerika. Es ist brütenheiß, trotz der Höhe, die dann irgendwann kommt. Und es ist zwar nicht super krass zu fahren, mit Motorrad völlig okay. Ein bisschen technisch fahren sollte man können, doch, schon. Mit Auto finde ich es richtig krass, mit Wohnmobil würde ich hier niemals so hochfahren. Nee, es ist auch, glaube ich, gar nicht möglich. Also es sind Passagen dabei gewesen. Huiuiui. Also, Fridjof, ich weiß nicht, bist du sowas schon mal gefahren mit dem Moped?
Nee, ich bin den Rommelpass noch nie gefahren.
Was Vergleichbares?
Was, ja.
Lingen.
Lingen. Nee, ja, nee, ich glaube nicht, nee. Also auf jeden Fall nichts, was so steinig und so heiß war. Egal. Ja, es war echt abgefahren. Vor allen Dingen, das war noch am Anfang dieses Rummelpasses. Das müsst ihr euch vorstellen. Das ist so ein bisschen so ein Wechsel zwischen Panzer, wie heißen die Panzerplatten? So diesen dicken Beton-Dingern.
Nicht zu verwechseln mit den Keksen aus dem E-Pass.
Nee. Und so ein bisschen Steine, die aus dem Feld ragen, wo man irgendwie die Karre hochprügeln muss. Und nach der, also wir sind erst ein bisschen gefahren, dann kam so eine kleine Kuppe, sag ich mal. Und da kam uns schon der erste Pulk am Mopeds entgegen und alter Schwede, waren da abgefahrene Mopeds bei. Also, ich weiß nicht, war das irgendeine R6 oder so? Also irgendwie so Straßenmopeds von bis mit Sozia, Sozius, weiß der Geier was für ein Kram. Ein Chrysler kam uns doch entgegen und das war nicht so ein Offroad-Chrysler, sondern so ein, wie sagt man denn, so eine Limousine im Prinzip, so eine Limousinen-Chrysler. Und da wusste ich zum Beispiel noch nicht, dass das so hakelig wird, aber der ist echt diese ganze Piste da runtergefahren, weil man konnte auch nicht irgendwo abbiegen, da wärst du halt irgendwie in den Canyon reingefahren oder so. Und der ist da echt hoch und runter und das hatten wir vorhin noch so ein bisschen, da musst du echt vorsichtig fahren, weil wenn du irgendwas aufreißt, du kommst dann wieder weg. Das Öl läuft halt und ist weg und dann steht die Karre da, blockiert alles und das ist echt saugefährlich und echt ganz schön hakelig. Ja, und dann kam es nochmal eine zweite Gruppe entgegen. Die war hinter uns. Genau, die war hinter uns, das waren Italiener. Diverse GSen, diverse Afrika-Twins und eine, wie heißt die, BMW K1600 GT. Das GT.
Das war schon wild.
Das ist so die Goldwing von BMW. So.
Ja, das GT steht wahrscheinlich für Gran Turismo, ich weiß es nicht. Und das Witzige ist ja immer, also ich sehe das in Schweden zum Beispiel bei diesem Biker-Treff, wo ich bin, wenn man denn so, man sieht Leute und tippt immer, welche Motorräder die wohl fahren. Und dann steigt da wirklich von dieser K1600 GT echt so ein Rentner runter. Und ich dachte, krass, und der muss hier jetzt gleich noch hoch. Krass, dass der das hinkriegt, hätte ich nicht gedacht.
Die engen Kurven?
Ja, und auch die ganzen Steine, die da rausguckten, ne? So aus den, wo du dann irgendwie hoch musst und Absätze, ja.
In Jeans und Sneaker.
Ein
bisschen Sandpassagen, ne?
Ja, ja, und dann noch die Sandpassagen, natürlich Straßenbereifung, ne? Ist klar, man muss ja alles mal gesehen haben. Das war echt cool. Stellenweise richtig steil, würde ich jetzt so aus meiner Warte sagen. Und ich bin froh, dass ich mich nicht auf die Fresse gelegt habe. Das war echt ganz gut. Manchmal war es ein bisschen hakelig, aber ich habe da einfach Augen zugemacht und Gas gegeben. Dann ging das meistens. ja, und ich glaube, Petz wollte gerade noch ein bisschen was hinzufügen.
Ja, tatsächlich, weil die Strecke scheint hier wohl auch unter den Touristen sehr beliebt zu sein. Also, weil du hattest ja schon gerade angemerkt, da waren viele Motorradfahrende. Es waren ausschließlich Italiener, die wohl direkt mit einem Guide dort unterwegs waren, die haben irgendwie alle eine gleiche Shirts gehabt und ja, das Erschreckende war wirklich einfach, dass die dann mit ihren Straßenbikes und das ist fast vielleicht nicht so erschreckend. Ich meine, jedes Motorrad kommt irgendwo rauf und wieder runter. Es kommt nur darauf an, wie gut man dann halt auch selber damit klarkommt. Aber die hatten teilweise null Protektoren gehabt, waren dann in T-Shirts unterwegs, in Sandalen, mit offenem Klapphelm, mit Kippe im Mundwinkel, was auch immer. Also es war schon gesundheitlich war das alles schon sehr bedenklich. Ne? Kann man machen, ist aber nicht so geil. Da habe ich mich irgendwie fast protektiert gefühlt. Ja. Nee, war ein tolles Ding. Fand ich echt nice.
Sogar mega nice, aber uns hat gewundert, dass da so wenig Müll lag und wo sie den alle lassen, die ganzen Leute, die ja langfahren. Das haben wir dann aber rausbekommen, Johnny, oder?
Ja, ich habe ja noch ein bisschen darauf gewartet, dass wir irgendwann wieder runterfahren. So richtig runtergefahren sind wir gar nicht. Wir waren dann irgendwann oben angekommen so ein bisschen, also ganz bisschen runtergefahren sind wir, aber nicht so viel, wie wir hochgefahren sind. Und dann kam da so eine Stadt, also ich würde schon sagen, es war eine Stadt, zumindest ein Ort, vielleicht eher ein Ort als eine Stadt. Und vor diesem Ort, bevor wir in diese Ortschaft reingefahren sind, bestimmt 2 Kilometer sind wir durch ein riesen Müllfeld gefahren, durch einen riesen Müllberg. Es hat gestunken nach Müll, nach Verwesung, nach brennendem Plastik, nach einfach nur Ekel. Es war richtig, richtig widerlich. Wir haben sogar angehalten, aber nur, weil die Kamera abgestürzt war von Howie. Wir mussten da eine Aufnahme von machen, weil das glaubt uns keiner. wie hässlich, heftig und eklig das da war. Das hat es nachher, also es hat es nicht kaputt gemacht, nein, das würde ich nicht sagen, aber es war so ein Dämpfer am Ende, tatsächlich, finde ich. Aber die große Rommelpiste an sich hat schon richtig Spaß gemacht, aber dieser Müllberg da am Ende, also wer soll den aufräumen? Das geht gar nicht.
Und das Krasse war, dieser Müllberg ist direkt vor den Toren einer Stadt. Also geht ran an die Stadtmauer. Und also mir ist immer völlig unklar, auch wenn man so ein bisschen da durchfährt, dass die Leute das gar nicht stört, dass es alles nach Verwesung und Kacke und Müll einfach riecht und brennendem Plastik. Also das war wirklich, das war schon abgefahren zu sehen, wie dicht die im Prinzip an ihr Müll leben.
Und dann sind wir auch nochmal falsch abgebogen und waren da, nee, eigentlich waren wir gar nicht falsch, hat Johnny gesagt, wir wären da schon richtig rausgekommen, aber irgendwie haben wir dann doch ein bisschen Schiss in eine Buchse bekommen. Und haben gesagt, wir drehen mal wieder um. Und die haben auch alle schon so komisch geguckt.
Ausstellenden Arbeiter, ne?
Ja, also wir waren da auf jeden Fall nicht 100% richtig. Beziehungsweise war es nicht der Weg, wo man hätte langfahren sollen. Und dann sind wir nochmal durchs Kaff gefahren. Und
das ist übrigens gerade die Möglichkeit, einen Isuzu zu kapern. Der Fahrer ist hier rausgegangen und beim laufenden Motor einfach das Fahrzeug stehen gelassen. Also egal, kriegen wir irgendwie aufgefahren oder so.
Ja, ich habe eben schon zu Bendix gesagt, ich wollte mir eigentlich einen Ford Raptor organisieren zu Hause, aber ich bin jetzt wieder bei Isuzu gelandet, weil die...
Das ist ja hier der Bierservice.
Oh, okay. Das ist der Getränkeservice. Nice. Also,
Ehrenmann.
Die haben uns gegoogelt, glaube ich. Die wissen, dass sie es jetzt mit Team Glückluck zu tun haben. Mann, nee, das war schon krass. Und es hat wirklich nach Verwesung gerochen und nach ganz viel Müll und das zusammen mit der Hitze. Ich verstehe nicht, wieso man diese Müllkippe so nah dann an den Ort baut. Oder halt andersrum, den Ort an die Müllkippe. Der Mensch ist bequem. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Nur mal kurz zur Location, ne? Was ich ein bisschen... Ah, das erzähle ich gleich zum Ende. Benni, sag mal, dann sind wir durch die Landschaft gedüst, ne? Danach.
Gedust.
Und ich habe ja gesagt, ich habe hier krasse Nevada-Vibes irgendwie. Ich fand's immer mehr Amerika-mäßig. Wie fandst du's?
Ich fand's auch richtig nice. Also zwischendurch hatte man mal wirklich feine Weitblicke. Wir sind da über so eine Kuppe gefahren und dann gab's so lang geschwungene Kurven abwärts den Berg wieder runter. Und da waren noch so ein bisschen Felsformationen, der noch vor uns, die man da sehen konnte. Das hat schon echt Spaß gemacht und war richtig fein fürs Auge, muss ich sagen. Und also wir waren jetzt so mehr oder weniger ein paar Tage wirklich jetzt ganz im Süden von Tunesien und kommen jetzt langsam wieder so in die Mitte und nach Osten. Und stelle ich wieder fest, jetzt, wenn wir jetzt so durch diese kleinen Ortschaften durchfahren, mit dem ganzen Müll, den vielen Leuten und so, ist doch schon auch wieder ein bisschen stressiger. Ne? Und wenn man dann nochmal, bevor man zu seiner Unterkunft hier anlandet, nochmal durch so eine schöne Landschaft fährt, ist das schon wirklich eine ganz, ganz feine Sache. Mhm. Genau. Ja, du wolltest den Abschluss machen, glaube ich. Ja. Du wolltest ja unbedingt noch was sagen, ne? Ja, erzähl doch aber vorher auf jeden Fall nochmal kurz, wie der Weg hier so zum Letz war, hier vor der Unterkunft.
Also zuletzt, das kann man schon als Single Trail bezeichnen, glaube ich. Johnny hat uns, also sein Navi ist, glaube ich, einfach auf maximale Abenteuerrate hier eingestellt. Wir hätten natürlich auch irgendwo außen rum fahren können. Wir sind aber wirklich den kürzesten Weg wieder gefahren. Single Trail, sandig, pistig. Und zwar so, dass man nicht im Stehen fahren konnte, weil die Palmenblätter und weitere Äste so weit runterhingen und es alles so, wie so, als wenn du durch einen Tunnel durchfährst. Und dann auf einmal Menschen links, rechts, die auch keinen Platz gemacht haben. Und es war schon wild. Das war schon wild, ne? Ja. Und wir, also Bendix hat ja eröffnet eben mit, wir sind mittendrin und wir sind wirklich mittendrin. Das ist ziemlich genau die Mitte von Tunesien hier, würde ich sagen, wo wir gerade sind. Es gibt ja auch nicht viel anderes und ich bin mir unsicher, wie man die Gegend hier einschätzen soll. Ich glaube, Touris sind hier maximal auf der Durchreise. Also ich glaube hier, das
nur
ist
so ein, Abenteuerleute.
Ja, nur so Abenteuerleute, glaube ich. Und das ist eine kleine Oase hier. Interessant ist auf jeden Fall, dass unser Host uns begrüßt hat mit, wir haben ein großes Gate. Wir haben hier Tag und Nacht Wachpersonal, wir haben Hunde und wir haben Polizei und Militär und Kameras. Und da haben wir so gedacht, wir gehen heute nicht mehr raus auf die Meile. Sag ich mal, das Nightlife von Quasar oder wie es heißt, Gafsa. Gafferband sparen wir uns und enjoyen hier wirklich live on the pool.
Ich mag aber schon mal spoilern. Ich finde diesen Wechsel an Hotels, Airbnbs, Camps und so richtig cool. Also wir haben hier wirklich alles mit. Haben wir es gestern schon gespoilert? Wir werden die nächsten Tage uns was gönnen. Wir sind die nächsten Tage dann in so einem Touri-Resort.
An der Stelle möchte ich nochmal ein großes Lob loswerden, weil ich habe nie ein Hotel rausgesucht. Ich habe immer nur Ja und Amen gesagt. Ich habe nie etwas rausgesucht, nie etwas bestimmt in dem Sinne, sondern einfach nur gesagt, bin ich dabei. Und ich wurde nie enttäuscht. Wir hatten öfter mal einen Pool, wir hatten irgendwie öfter mal kaltes Bier. Wir hatten immer irgendwie mehr oder weniger gute Betten, kuschelige Zimmer.
Bendix hat sogar ein Geburtstagsgeschenk gekriegt.
Bendix hat sogar ein Geburtstagsgeschenk von einer unserer Herbergsgästin, wie heißt es, Herbergsmutter bekommen. Von Sonja. Herbergs-Sonja. Also ja, ein großes Lob an alle anderen, die sich darum gekümmert haben. Vielen Dank. Ja, und ich würde sagen, dann geben wir an dieser Stelle nochmal wieder ab und freuen uns auf die letzte.
Tschüssing, tschüssing.
Und hier kommt die Harfe.
Leute, wir müssen nochmal reden über das Hotel. Wie hieß es nochmal? Siehe da, da, da. Ich weiß nicht mehr. Monin hieß der gute Mann, ja? Bei dem wir waren. Und das letzte Mal, als wir uns gemeldet haben, saßen wir am Pool und haben dort gefeiert, dass wir angekommen sind. Und konnten ja noch nicht so richtig was sagen zu der Location. Und wir müssen nochmal ein paar Sachen hinterher schieben, denn es war eigentlich ganz wunderbar. Aber es waren so ein paar Skurrilitäten dabei, muss ich sagen. Geöffnet wurde uns ja das große Tor, welches ein gefängnisähnlich umzäuntes Gelände abschloss, von einer jungen Dame, bei der wir davon ausgingen, dass es die Tochter von Monin ist. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Bennix, wie schätzt du die Lage ein?
Ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass es nicht seine Tochter ist, weil... Ja, ist, genau, also wir dachten so, die ist irgendwie 15, aber also wir hoffen, dass sie älter ist, weil es gab doch deutliche Liebkosungen, sag ich mal so, zwischen den beiden.
Sehr
vateruntypisch, also das wäre ganz, ganz furchtbar. Und von dem her, ja, sehr interessantes Ding eigentlich. Also das ganze Ding war ja sehr interessant. Es war ja so ein, er hat es ja angedacht so als Künstlerunterkunft für Künstler und jetzt vermietet er das aber an alle, weil er gemerkt hat, Künstler haben gar nicht so viel Geld. So, und deswegen klappt das halt nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Wir haben das tatsächlich wieder reingebracht. Wir haben tatsächlich wieder so viel Geld in Bier dort gelassen, wie wir für die Unterkunft selbst bezahlt haben. Das ist mal auch so eine Nummer. Aber, also es war großes Bier und es war natürlich auch sehr teures Bier und die Unterkunft war sehr billig. Von dem her, es war wirklich nicht, wir haben es überhaupt nicht übertrieben, ganz und gar nicht den Abend, überhaupt nicht. Nee. Und also zu den Unterkünften insgesamt muss man ja sagen, also wir haben ja wirklich von bis hier gehabt, ne? Also sowohl vom Standard als auch vom Preis her. Und nur mal um die Spanne zu nennen, unsere teuerste Unterkunft war pro Nacht, pro Nase 60 Euro. Das haben wir uns gegönnt, so zum Abschluss nochmal. Und die günstigste Unterkunft war pro Nacht, pro Nase 9 Euro. Das ist doch mal was, ey. Krass, krass, krass. Ja.
Ja, wir müssen nochmal ganz kurz zu dem Künstlerhotel, zu der Absteige da was sagen, denn das war halt mega stylisch. Also es war alles so Industrial Style. Riesige Fenster mit ganz viel Metall dazwischen. Es war einfach cool. Boden war cool. Fetter Holzdielenboden. Unsere Bikes durften direkt vor den großen Glasfassaden parken und so. Es war aber nicht futuristisch, sondern es war so, ja, wie kann man das nennen? So ein bisschen Robinson Crusoe trifft New Industrial. Also wirklich stark. Und ein riesen Highlight, muss man auch sagen. Wir waren nicht allein da, es waren noch zwei andere Gäste da. Zwei Italiener, auch mit dem Motorrad. Und ein ganz großes Highlight war, dass im angeschlossenen Restaurant, es ist ein Essensraum gewesen, der auch super stylisch war, irgendwie mit ehemaligen Balkon, Gittern, die zu Tischen, Balustraden umfunktioniert wurden. Also wirklich mega stylisch. Wir haben ein paar Bilder gemacht. Mal gucken, ob ich die hier mit reingestellt kriege, wahrscheinlich nicht. Aber bei Instagram. Und das Essen hat er für uns selber gekocht. Das war ein Highlight, oder? Fry?
Ja, das war richtig super, weil wir hatten erst, kamen wir da an zum Essen, als wir dann gerufen wurden. Und da stand schon so eine große Pfanne mit Nudeln und ich glaube Hühnchen oder so war da drin. Und da dachten wir, ja okay, krass, da werden wir auf jeden Fall gut satt von. Das war gar nicht die Haupt, also es war die Hauptspeise, aber es gab noch eine Vorspeise. Und die Vorspeise, das war glaube ich Lamm oder so. Rind war das, was auch schon Ewigkeiten geschmort wurde. Schon relativ lange, richtig lecker. Danach war ich im Prinzip schon pappsatt. Das war mit so Kartoffelpüree, glaube ich, dabei und Zwiebeln und so. Hallo Johnny, der kommt gerade aus der Dusche. Und das war richtig gut, hoffnungslos überfressen. War echt geil. Also hätte ich nicht erwartet, als wir da ankamen, dass wir so bekocht werden.
Ja, ja Mann. Und ich hatte ja gesagt, es gibt Skurrilitäten noch zu erzählen. Einmal die Empfangsdame. Aber zum Beispiel auch, dass in diesem, also drumherum, denkt man gar nicht, was da jetzt kommt. Das, also es war ja in einer Oase und es war eine Oase in der Oase, denn in dieser Oase sah es sonst nicht gut aus. War wieder leider sehr vermüllt und auch man hatte nicht den Eindruck, dass da Touris hingehören, wo wir waren. Das war richtig in den Outer Rims. Und der gute Monin, der so ein Künstlertyp ist, so ein lockerer Typ und alles und so, der hat aber ja sein ganzes Gelände, hatte ich ja schon erzählt, durch hohe Mauern isoliert vom Rest. Und man hatte auch, wir haben vorher recherchiert, so in den Ort sollte man nicht unbedingt Gefaser, ist nicht der, es lohnt sich nicht, beziehungsweise es ist auch überhaupt nicht nice da. Wir haben uns auch noch andere Hotels angeguckt und so, die gibt's entweder nicht mehr oder sind völlig runtergekommen. Naja, und da wo wir waren, gab es halt 24/7 Security. Und das bei so einer privaten Location, das heißt, der hat die für sich angestellt und die sind da den ganzen Tag, stehen die da rum. Und das fand ich schon komisch. Also es macht dann irgendwie ein komisches, also ich hab mit Bendy auch drüber gesprochen, ich habe nur so gesagt, die wären ja nicht hier, wenn es keinen Grund dafür gäbe. Außerdem zwei riesige Rottweiler, die auch da waren, fand ich auch sehr cool. Die waren, glaube ich, ganz lieb, aber ich wollte jetzt auch nicht streicheln, ehrlich gesagt, so, ne? Wie war dein Gefühl, Petz, als du da warst?
Ja, wie soll ich sagen? Also ich fand es angenehm. Von der Location haben wir ja schon gesagt. Ich fand es total interessant, die Kunst dort zu sehen. Das war völlig landesuntypisch. Man hatte das Gefühl, irgendwie so bei einem Weltbürger zu Gast zu sein und nicht bei einem typischen Tunesier, weil auch dieser, ich sag mal, typische Tunesien-Anstrich der Räume so gefehlt hat. Die haben wir sonst eigentlich immer sehr viel gefliest, beziehungsweise haben auch die Räume sind so entsprechend angerichtet. Und da war es eben gerade nicht der Fall. Sehr bequeme Betten, echt ganz groß, vor allem dann viele versteckte Gimmicks, so wie Howie das schon angedeutet hat, im Industrial Style mit viel Licht, Metall und auch Holzbohlen auf dem Fußboden. Also das war schon echt eine schöne Sache. Aber im Großen und Ganzen, es war auch draußen viel zu entdecken. Ne? Wir waren ja umgeben von Palmen, die Datteln trugen, von Zitrusbäumen und anderen Geschichten. Das war schon sehr, sehr, sehr nice, finde ich.
Ja, da hatte Bennix ja eben schon gesagt, wir hatten die ganzen Tage hatten wir eine breite Range an Locations, wo wir übernachtet haben. Und kurze Zeit später, also wir sind dann noch durchs Inland gefahren und so. Das war auch übrigens nochmal ganz schön, da haben sich die Kilometer nochmal ganz schön gezogen und es war nicht so schön, muss man auch ganz klar sagen. Ja, echt, die Müllhalde, Leute, ey. Wir haben ja schon über die Rommelpiste und dann gesprochen und den Müll und so. Krass. Oder haben wir darüber gesprochen? Ja, klar. Okay. Ja. Doch, das war doch davor, genau. Und dann hatten wir uns überlegt, dass wir nochmal was richtig Feines buchen. Wir sind dann an die Küste zurück, ans Mittelmeer, und haben uns in Sousse, einem Ort, der, glaube ich, über 200.000 Einwohner hat, in so ein richtiger Touri-Ort, da haben wir uns nochmal eingebucht, im Mövenpick-Hotel, Leute, also das komplette Gegenteil wirklich von so der einen oder anderen Lokation. Und da würde mich mal interessieren, ob Johnson das genießen konnte.
Ja, das war auf jeden Fall ein starker Kontrast nochmal zum Ende. So ein 5-Sterne-Resort. Ich habe mir ein bisschen Sonnenbrand geholt da. Aber es war auf jeden Fall nochmal richtig krass gut, auch da nochmal richtig runterzukommen. Also der Touri-Ort, also der Ort an sich war wirklich sehr touristisch und auch irgendwie so ein bisschen schon wieder, ich glaube, Corona gezeichnet. Ich glaube, die haben auch viele Läden haben da dicht gemacht und viel ist da dann auch nochmal runtergekommen jetzt in den letzten Jahren. Aber das Hotel an sich war schon ein krasser Standard. Also im Vergleich zu allem anderen waren kaum Kabel, die man irgendwo gesehen hat. Die waren schon alle gut versteckt und verkleidet.
Allein ist das erwähnt.
Ja, also es war sonst einfach immer überall, dass irgendwo ein Kabel quergelegt war, irgendwie die Elektrik zu sehen war und irgendwo ein Loch in der Wand war, irgendwie der Putz nicht mal mehr so richtig an der Wand war oder was. Das war da einfach nicht der Fall. Das war schon wirklich gut. Die Fensterscheiben waren krass sauber gefühlt, putzen die da täglich die Fensterscheiben, weil mit dem Sand und dem Meer und sowas ist das bestimmt auch schnell alles schmutzig.
Klimatisiert alles, ne?
Alles klimatisiert und so, und der Service war wirklich gut. Also da haben wir uns da jetzt nochmal wirklich, wirklich gut gehen lassen.
Ja.
Ich fand das einen sehr, sehr angenehmen Abschluss. Auch wenn wir irgendwie, das irgendwie nicht so richtig zur Adventure-Tour passt, sage ich mal. Aber es war einfach auch nochmal richtig gut, um runterzukommen, die Seele baumeln zu lassen und ja, uns auf die Rückreise vorzubereiten.
Die Fahrt durch die Stadt war aber schon, finde ich, auch erwähnenswert, ne? Da mussten wir ja schon gegen oder manchmal mit dem Strom fließen und schwimmen und haben uns teilweise auch verlustig dann irgendwelchen Kreuzungen oder großen Kreiseln.
Ja, es war auch einfach extrem viel Verkehr da, ne, muss man mal sagen. Also das wirklich, das ist, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, für die tunesischen Verhältnisse, da fährt man halt einfach, wie man so möchte, wie es gerade so passt. Man sucht sich die Lücke und da wird dann auch ein bisschen Platz gemacht und so, aber man muss halt auch ein bisschen aufs einfach darauf bestehen, dass man ja auch fahren will und nicht nur warten möchte. Das war da schon ein bisschen extrem, aber das haben wir, glaube ich, relativ gut hinbekommen. Und gerade mit dem Funk oder sowas war das auch kein Problem, dass wenn man mal 2-3 Autos weiter hinten war, dass man dann trotzdem hinterhergekommen ist.
Ja, ey, da haben wir uns dann spontan entschieden, mehrere Nächte zu bleiben, ne? Einfach mal so, des Abenteuer wegen. Aber es ist gut, um den Akku aufzufüllen. Aber ich will das nochmal kurz ein bisschen einordnen. Das ist zwar ein tunesisches Luxushotel gewesen, aber es ist auch ein tunesisches Luxushotel gewesen, Benix, oder?
Ja, schon. Also muss man schon sagen. Also im Vergleich dazu, was wir hier so gesehen hatten, war es doch schon deutlich, deutlich höherer Standard. Aber wenn man jetzt so an deutsche Hotels denkt oder ich sag mal europäische Hotels im Sternebereich, das ist das natürlich schon nochmal deutlich was anderes, ne? Aber es war trotzdem für uns, war es eine richtig gute Sache. Letztendlich haben wir uns ja von Tuzeur nach oder Richtung Tunis zur Fähre wieder hochgearbeitet und wollten da halt unterwegs diese ein, zwei Stops noch machen. Und dieser Tag dazwischen, den wir uns einfach genommen haben als Off-Day, den wollten wir eigentlich gerne haben, damit wir auch die Rückfahrt überstehen, weil die ist ja auch nicht ohne, ne? Man muss ja da dann praktisch einen ganzen Tag dann einplanen, um da die Fähre zu besteigen, dann fährt man Fähre und dann haben wir ja noch die ganze Rückfahrt durch Europa noch vor uns. Von dem her war das eine feine Sache. Und diesen Tag off, den haben wir auch richtig richtig gut genutzt. Also ich glaube, wir sind so um 8, 9 zum Frühstück gegangen. Und ich jedenfalls, und eigentlich waren wir so mehr oder weniger in so einer fließenden Gruppe, dann waren alle mehr oder weniger mit dabei. Dann sind wir halt zum Strand, da kleiner Privatstrand bei dem Mövenpick Hotel, waren wir dann noch im Meer baden, um auch wieder ein bisschen frisch zu werden, sag ich mal. Und dann sind wir eigentlich nur vom Strand wieder zum Pool und irgendwann nachmittags, also 6 Stunden später, dann so in Zimmerchen und dann wieder fit gemacht sozusagen, um essen zu gehen. Ne? Apropos essen gehen, in unserer Edelunterkunft waren wir nicht essen,
nein,
weil wir haben ja schon für die Unterkunft so sau viel Geld bezahlt, ne? 60 Euro pro Kopf. Junge, 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 geht gar nicht, da muss man ein bisschen was sparen an anderen Ecken und wir sparen natürlich nicht am Bier, aber am Essen, aber nicht am Geschmack, ne? Nicht am Geschmack, nur am Preis.
Ey, da waren wir nämlich nochmal Local essen bei Buldor und ja, und da, was gab's da? Da gab's Sandwiches, Local Sandwiches, hier Chawana Sandwiches und ich weiß nicht, wie die alle hießen. Ja, und im Prinzip Burger. Und das war cool, es hat echt gut geschmeckt, hat auch keinem geschadet irgendwie und was haben wir da bezahlt, ey? 50 Dinar oder so für das Essen? 50, 60 Dinar. Das sind 20 Euro, keine 20 Euro. Keine 20 Euro gewesen für alle zusammen mit Getränken. Irre. Irre, Leute. Ich muss dazu noch sagen, ich wäre ohne die Boys da nicht hingefahren, das Mövenpick. Deswegen ist es ganz cool, wenn man sich da auch mal ein bisschen mitnehmen lässt. Als ich da so am Pool lag, habe ich gedacht, das ist so überhaupt nicht meins eigentlich. Ne? Ich fühlte mich total unpassend an diesem Ort. Aber wenn du da ein paar Leute dabei hast, die dann auch sagen, Alter, jetzt, ne, komm, jetzt lass ich mal drauf eins, geh mal mit ins Meer und so, mach mal hin. Und da muss ich sagen, da hatte ich auch meinen Spaß. Es war gerade im Meer, hat da richtig Bock gemacht, da in den Wellen zu rumzuplanschen. Aber es ist halt super künstlich alles, ne? So, wir hatten auch da wieder am Strand Securities rumlaufen, die auf uns aufgepasst haben. Komisch irgendwie das Gefühl auch. Ey, und letzten Endes war es ja auch witzig, dass wir dann nachher wieder in der Lobby rumsaßen, in Motorradsachen und so, und wir da eigentlich überhaupt nicht hinpassten, ne? Weil da bringen halt wirklich die Busse die Pauschaltouristen hin, so. Ja, irgendwie war es dann witzig am Ende auch, muss ich sagen. Und wie gesagt, wenn wir jetzt irgendwo in Tunis in so einem komischen Absteigenhotel gewesen wären, da wäre ich halt nicht so fit gewesen für die Bootsfahrt. Wir mussten nämlich dann auch noch einige Kilometer nochmal machen und der tunesische Verkehr Richtung Hauptstadt ist auch kein Geschenk wieder gewesen, muss man ganz klar sagen. Aber schöne Route habt ihr rausgesucht noch, Männer. Schöne Route habt ihr rausgesucht. Wirklich, also hier waren, wir sind richtige Kurven mal gefahren, was hier eher weniger gibt. So richtige Bergkurvenpässe. Richtig nice. Ohne, dass es ein großer Umweg war. Ja, Leute, und dann würde ich sagen, treffen wir uns gleich hier nochmal zum großen Abschluss von diesem Mini-Format, Bears Go Tatooine. Denn wir werden natürlich für euch, wir sind ja so treu dran geblieben alle hier, werden wir nochmal ein bisschen zusammenfassen, Tipps mitgeben für eine Reise nach Tunesien mit dem Motorrad oder in ähnliche Länder und so ein bisschen Revue passieren lassen, was uns eigentlich am meisten Angst gemacht hat und was eigentlich am witzigsten war und was man vielleicht so nicht wieder machen würde. Das hören wir gleich nach der Hafer. Außer Fry hat noch irgendwas Wichtiges. Nee, sagt er. Gut. Tschüss. Es ist 18.17 Uhr. Und es ist soweit, Leute. Wir sitzen hier in den Katakomben der Splendid. Die Splendid, ein unfassbares Schiff, welches uns von Tunis zurück nach Genua bringt. Sag mal, Bendy. Splendid, oder was?
Ja, ist unfassbar. Das glitscht hier immer aus der Hand raus, weil es so glitschig ist hier überall. Das ist wirklich sehr glitschig. Man darf nicht zu viel anfassen, weil sonst glitscht das. Und das ist wirklich nicht so schön. Deswegen lieber nicht.
So, Fry, ich muss dir übrigens gleich eine Nachricht zeigen, die ich geschickt bekommen habe. Das müssen wir eigentlich live testen noch. Ah, wir haben kein Internet hier unten, ne? Kacke. Naja, machen wir später, ey. Splendid, unser Schiff auf jeden Fall. Ist eigentlich ganz geil, aber ist halt schon ein paar Jahre her, dass es ganz geil war. Bendy, du warst ja schon auf vielen Kreuzfahrten. Wo sind die wesentlichen Unterschiede, würdest du sagen?
Also ich war auf vielen Kreuzfahrten, ich war auf vielen anderen Fähren und also der wesentliche Unterschied ist eigentlich hier, dass man hier nichts machen kann.
Ja.
Also hier kann man wirklich nur gammeln und irgendwie versuchen, die Zeit totzuschlagen.
Bier trinken.
Alles, was irgendwie Spaß macht, haben sie abgebaut und geschlossen hier. Das ist wirklich ganz, ganz übel. Ja, also
ja. Es gibt nicht mal Alkohol im Shop zu kaufen, ey. Naja, ey, aber dafür müssen wir auch nicht so lange fahren. Wir haben gerade mal einen Delay von, keine Ahnung, 10 Stunden oder so. Wir sind hier? Wir sind schon 24 Stunden noch nicht hier, ne? 22 Uhr, jetzt ist es 18, ja, ich würde sagen so 20 Stunden sind wir schon auf dem Schiff. 20 Stunden ungefähr. Ja. Und wir haben wirklich alles gemacht, was man hier machen kann. Inklusive italienische Fernsehshows gucken. Und das war echt nicht so schön. Aber ich meine, was soll man machen, ne? Das ist halt ein bisschen, wenn du Schlaraffenland willst, musst du dich auch erstmal durch die Pfannkuchenwand essen. Das ist harte Arbeit. Harte Arbeit. Und wenn wir morgen zurück sind, wahrscheinlich kommen wir statt um 0 Uhr um 6.30 Uhr morgens an. Also, momentane Ansage vom Captain. Das wäre ja gar nicht so schlecht, ne? Weil dann kommen wir nicht nachts an und müssen die Nacht noch durchfahren, sondern wir haben im Prinzip eine Hotelnacht hier geschenkt bekommen auf dem Boot. So muss man das sehen, ne? Fry, wie fühlst du dich auf was Splendid?
Super. Ich habe gerade mal richtig intensiv geduscht. Richtig schön heiß, ne, wie das muss. Ich meine, ich habe dafür bezahlt. Kann man nochmal 5 Minuten länger das Wasser laufen lassen. Und ja, richtig super. Also, das mit dem Bier ist schon ein bisschen Panne, weil wir müssen ja morgen wieder früh fit sein. Da kann man nicht so viel Bier trinken. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber viel schlafen, viel Podcast hören, viel im Wind chillen.
Ne?
So geht das schon. Viel Howie beim Arbeiten zugucken.
Ja, stimmt. Vor allen Dingen kannst du hier immerhin WLAN kaufen, Satelliten-WLAN für einfach 1.000 Euro oder so. Ich weiß nicht, es ist so unglaublich teuer. Also es ist irgendwie pro MB so und so viel Euro, ist unfassbar. Haben wir nicht gemacht. Deswegen haben wir es sehr gefeiert, dass wir eben an Sardinien vorbeigefahren sind, an der Insel. Weil wir da hatten wir auf einmal Netz, das war natürlich nice. Schnell mal einen Podcast runtergeladen, ne? Ey, wir müssen jetzt ein bisschen über unsere Tour reden. Wir müssen ein bisschen bilanzieren. Es ist schon ein bisschen schade, dass es vorbei ist. Aber da können wir auch ganz am Ende vielleicht nochmal drüber sprechen. Freuen uns ja auch alle ein bisschen wieder, in die EU zu kommen. Genau genommen sind wir schon auf europäischem Territorium hier, wollte ich nochmal sagen. Petz, so rückwirkend, ne? Als du nach Tunesien reingekommen bist, ersten Tag, was war dein allererster Eindruck vom Land?
Wo gibt's hier eine Tankstelle? Das war so mein erster Fokus, weil ich bin mit einem relativ leer getankten Motorrad angereist, einfach um leer getankt. Ich habe es einfach Sprit mit so einem Strohhalm rausgezogen. Nein, anderes Motorrad unverfrachtet. Nein, also das war tatsächlich so mein erster Gedanke, wie wird das Tankstellennetz sein? Und wir hatten auch dann den ersten Hallo-Wach-Effekt, weil unsere ganzen Karten funktionierten dann nicht beim ersten Stand, nachdem wir getankt hatten. Das war so ein bisschen scheiße. Und ich weiß gar nicht, Fries-Karte hat dann, glaube ich, uns den Arsch gerettet, ne? Ja, genau. Ja. Nee, Bendix seine. Den Bendix seine, eure beiden? Beide? Okay. Ist auch, ja, genau. Also irgendwie EC-Cash-Geräte und diese Selbstverständlichkeit, überall mit Karte zahlen zu können, ist definitiv eine fette Einschränkung. Also hier wird noch mit Hartgeld bezahlt, Bargeld und so.
Ja, ich meine, da lohnt es sich auf jeden Fall, gleich am Anfang nach dem Automaten Ausschau zu halten. Oder halt irgendwie sich Geld zu besorgen vorher. Oder einfach den Tank nicht leer tanken, ne?
Ja, leertanken.
Herr Meister hier, Säule 2, einmal leer tanken, bitte. Das ist einfach zu viel Sprit. Ja, dafür ist günstig, ne? Was kostet der Liter hier?
Oh, das weiß ich nicht. Egal. Ist echt, also ist auf jeden Fall sehr viel günstiger als bei uns. Würde ich auch sagen, so unter einen Euro. Ne? Und im Moment macht es natürlich super viel Spaß. Ne? Von dem her, das war okay. Also Benzin war jetzt echt nicht das Problem hier.
Nee, überhaupt nicht. Und du hast hier immer Service eigentlich. Du musst eigentlich nie selber tanken. Ich wüsste gar nicht, wann wir das mal gemacht haben. Doch, irgendwann haben wir mal selber getankt. Aber hier ist fast immer ein Fregel, der macht das. Tatsächlich auch nur Männer arbeiten hier. Was wir nicht gemacht haben, ist bei diesen improvisierten Tankstellen da getankt, ne? Johnny, hättest du gerne schon, ne?
Nee. Also die improvisierten Tankstellen waren auf jeden Fall eine Sache für sich. Wir sind an sehr vielen vorbeigefahren. Es hat immer sehr krass nach Benzin gerochen in der Gegend. Der Boden war immer sehr viel dunkler als darum herum. Also der Boden war durchtränkt mit Benzin und anderen Ölen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es war verrückt. Manchmal waren da einfach nur so Flaschen hingestellt, die dann irgendwie in den Tank geschüttet werden. Manchmal war da schon so eine Vorrichtung, irgendwie so ein offener Kanister mit so einem Tuch drüber, wo das dann so ein bisschen gefiltert wird, wenn man das dann, und dann so ein Schlauch dran und dann wird es direkt damit in den Tank gefüllt. Und du denkst so, yo, tschüss, Cut. Nee, haben wir nicht gemacht. Wäre, glaube ich, auch nicht so gut für unsere Motorräder. Ich weiß nicht, Fries Motorrad hätte das bestimmt überstanden. Die Maschine, die Güllepumpe, die hat das ordentlich durchgezogen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wollte euch noch einen Tipp mitgeben. Also wir hatten ja Ersatzkanister mit und so, haben die nicht gebraucht, letzten Endes. Aber es war immer gut, sie dabei. Erst hat ein gutes Gefühl gemacht, irgendwie, dass wir sie dabei hatten. Und wenn ihr im Süden unterwegs seid, ne, dann die letzte Gelegenheit unbedingt mitnehmen. Als wir von Djerba kamen Richtung Wüste, haben wir nochmal, Moment mal. Was hat er? Ich glaube, es gibt Pizza. Pizza ist. haben wir nochmal vollgetankt und das war einfach notwendig, ne? Wir sind dann wirklich auch mit dem letzten Tropfen nach Tosur gekommen. Nachher. Das war auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall machen und was mitnehmen, vorsichtshalber. Das macht ja dann eben, also wenn ihr Gepäck dabei habt, ist das letzten Endes auch egal. Ich habe noch so überlegt, Kulturschock war so ein Thema in der ersten Folge. Hier erstmal ankommen, sich ein bisschen klimatisieren und so. Wie lange hat es gedauert, Bennix?
Ich glaube so 2 Tage wirklich bei mir, so bummelig. Schon, ne? Ja, doch. Ja, also ich, als wir überlegt haben, was wir machen wollen dieses Jahr und wir dann ja auf Tunesien gekommen sind, da dachte ich einfach, ja klar, also man muss sich solchen Herausforderungen ja auch mal stellen, auch persönlichen Herausforderungen.
Ist halt nicht Rügen, ne?
Ist nicht Rügen, ist nicht Skandinavien, ist nicht irgendwie so ein Umfeld, wo man weiß, wie der Hase läuft und wie alles funktioniert. Und bis man das ein bisschen drauf hat hier, wie die Welt hier so sich dreht, hat es bei mir ja so 2-3 Tage gedauert und es gab aber dann danach immer noch Situationen, wo ich so dachte, das ist hier irgendwie jetzt anders halt so als zu Hause, ne? Und man muss erstmal so die Ruhe entwickeln, sich dieser Dinge nicht zu sehr anzunehmen, die denn da halt sind. Also wie die hier zum Beispiel fahren auf den Straßen, wie die Leute leben, der ganze Müll und alles. Das muss man irgendwie versuchen, so ein bisschen, naja, auszublenden nicht, aber...
Das ist dann halt so.
Genau, das ist dann halt einfach so. Ja, und das muss man dann mal akzeptieren und ja, so seinen eigenen Weg damit machen. Ja, also hat bei mir auf jeden Fall 2 Tage gedauert und dann habe ich mich aber auch einigermaßen wohl und sicher gefühlt, hier mich hier zu bewegen und ja, das war dann okay.
Also ich hatte schon extrem das Gefühl, so ganz losgeworden bin ich das auch nicht, das hing auch immer von der Region ab, aber dass wir halt Außerirdische sind hier, ne? Das hängt mit den Motorrädern zusammen, mit unserer Kleidung. Und sonst auch natürlich, weil wir einfach nicht tunesisch aussehen, so phänotypisch. Und man fühlte sich immer beobachtet. Letzten Endes muss man aber sagen, ja, ne, und dann werden über die Kiddies geredet, die immer völlig ausgerastet sind, wenn wir vorbeigefahren sind oder wenn wir irgendwo am Bankautomaten Halt gemacht haben. Wir wussten das auch immer schon, ne? Wir haben es immer schon so gemacht, so, okay, da kommen sie jetzt so, 2 beschäftigen sich mit denen, ja, eine kann da in Ruhe einkaufen oder so. Aber so ganz wird es nicht los, aber es ist in der Regel nicht bösartig, ne? Wenige Male wurden wir mit Steinen oder Schuhen beworfen. Das ist wirklich passiert. Aber das war wirklich die Ausnahme. Und einmal sind die einfach auf die Straße gesprungen. Da dachte ich, wir überfahren hier gleich Kinder. Also wirklich, die wollten einfach, dass wir anhalten, weil sie uns betatschen wollten, weil sie wollten, dass wir mal Gas geben oder sich draufsetzen, was. Also. Aber ansonsten lass uns mal über Menschen reden, Fry. Tunesier, was sind denn das für Menschen? Jetzt mal packen wir mal ein paar Klischees aus.
Ja, also fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Hautfarbe ist auf jeden Fall dunkler als bei uns. ich würde sagen, also ich habe nie komische Erfahrungen gemacht. Jetzt mal auch gut abgesehen mit den Kindern und so, die das anfassen wollten, touchen wollten. Aber so nie, dass ich irgendwie... so ein Unwohlsein hatte. Also die waren immer, wenn wir irgendwo hingekommen sind, waren immer super drauf, immer freundlich, haben uns immer gut empfangen, gut bewirtet. Wenn wir Fragen hatten, konnten wir mal irgendwie fragen. Mhm. Beim ersten Mal hatten wir noch so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Internet, wo wir hin wollten und so. Da bist du, ist du Howie und boah, irgendein anderer noch in diesen Dingsbumsladen gegangen, der neben der Bank war. Dieser Sony Elektroladen oder ja, was das war, der hat euch da irgendwie geholfen. Samsung, genau. Genau, und Pets. Und also echt super. Ja. Echt coole Leute. Jetzt muss man natürlich auch so sagen, also wir sind halt hier durchgefahren, aber wir hatten jetzt nicht so viel mit den Einheimischen geschnackt im Sinne von, komm, lass mal hier ein Bier trinken, wir schnacken mal ein bisschen. Wie findet ihr das denn hier? Wie seht ihr das? Wie seht ihr die Europäer?
Also
wie seht ihr?
Trinken finden die zumindest offiziell nicht so.
Ja, aber inoffiziell, ne? Also ich meine, was so in der Garage passiert, das bleibt in der Garage.
Ist so.
Aber nee, ich hatte nie irgendwie so dieses Gefühl, also schon, ich bin hier irgendwie so ein Fremdkörper, aber nie so negativ, sondern echt immer super lieb, immer super freundlich. Wenn wir Fragen hatten, konnten wir mal fragen und das war echt super.
Ja, also mir ist auch aufgefallen, dass zum Beispiel, was jetzt Stichwort Religiosität so angeht, dass das hier sehr, sehr weite Range hat. Also hier gibt's natürlich welche, die, den siehst du an, dass das irgendwie welche sind, die den Glauben sehr, sehr dolle leben und so. Ich würde sagen, proportional viel mehr als in Deutschland jetzt mit ihrem Glauben da. Aber es gibt auch erstaunlich viele Mädels, junge Mädels ohne Kopftuch und die auch offensichtlich von den Brands, die sie tragen, und so, ja, so sehr westlich sind. Und also mein Gefühl ist, mein Bauchgefühl, dass Tunesien im Großen und Ganzen, natürlich gerade wenn es urbaner wird, schon recht, also ich sag mal in Anführungsstrichen moderner, aber für unsere, so wie wir das waren, im Modernen rüberkommt. Relativ, ne? Man sagt ja so, Marokko ist so eins der, so ziemlich das modernste afrikanische Land. Weiß ich nicht, Südafrika wahrscheinlich auch. Aber gab immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, krass, überrascht mich irgendwie.
Was ich noch zu den Menschen sagen möchte, ist irgendwie, man hat sich immer wieder auch sehr willkommen gefühlt. Also es gab wirklich Leute, die haben uns von sich aus angesprochen und gesagt... Ja, nicht nur Touren angeboten, aber auch gesagt, ist schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr in unserem Land seid, wie findet ihr das? Oder auch auf der Straße einfach zugewunken von sich aus, also wirklich, und nicht um uns anzuhalten, sondern einfach nur im Vorbeifahren gewunken und gegrüßt, sehr doll, und auch Lichthupe gab es wirklich häufig, und das war nicht zum Warnen oder so, sondern es war einfach nur so zum Hallo sagen und so, und das fand ich schon
Also auch nicht nur von Motorrad oder Rollerfahrern, sondern auch von Autos und so. Das fand ich auch irgendwie schön. Das war so wirklich so ein gewisses herzliches Willkommen sein, was dann sich so nach und nach ausgebreitet hat. Am Anfang wussten wir nicht, was die von uns wollen und warum die das so machen. So, aber irgendwann haben wir gemerkt, ja, ich glaube, die grüßen einfach nur. Die sagen einfach nur Hallo im Vorbeifahren. Das fand ich schon auch irgendwie schön.
By the way, Motorradfahren, müssen wir auch drüber reden. Ist ja Motorrad-Podcast, ne? Ich fand die Straßenqualität schon mau. Also selbst auf den Hauptrouten, überraschenderweise manchmal im Inland hast du eine Straße, die offensichtlich gerade erst neu gemacht wurde. So, das ist schon, aber im Großen und Ganzen. Wir haben darüber gescherzt, wenn es jetzt wirklich mal regnet, das regnet ja an wenigen Tagen tatsächlich, dann sind wir richtig gearscht mit unseren fast neuen Reifen und so. Wie fandst du es zu fahren, Petz, auf den Straßen?
Naja, wir hatten immer wieder mit größeren Schlaglöchern zu tun oder auch irgendwelchen Spurrillen und Spurrillen. Nein, und die kamen auch wirklich immer sehr plötzlich. Also meistens sind ja in Europa häufig auch irgendwelche Warnhinweise, dass da der Straßenbelag gefährlich sein kann. Und ja, wir mussten uns da teilweise auf null reduzieren, was die Geschwindigkeit anging, weil dann doch richtig fiese Dinger dabei waren. Das changierte, ne? Also man hat auf größeren Hauptstraßen eigentlich, ja, ich weiß fast gesagt, gutes fahrbereites Straßenbild gehabt, aber ansonsten kamen auch mal ein paar fiese Ecken dazu. Was ich auch ansonsten ziemlich cool fand, ist dann, als wir auf dem Salzsee da rumgefahren sind oder drumherum auch, Richtung Tresor, dass man echt auf so einem Gelände auch richtig schnell fahren kann, das geht. Mhm. Aber ansonsten die Straßenbelege, ja, wie schon gesagt, ne, waren von gut bis mittelgut. 21er Vorderrad schluckte das aber echt immer ganz, ganz nice weg. Also das kann ich für mein Bike auf jeden Fall bestätigen.
Ja, man muss auf jeden Fall aufpassen, wenn man hier unterwegs ist, was einen so vor das Rad kommt und immer die Augen offen haben, wo die Schlaglöcher sind oder wo dann die Spurrille ist oder es auch mal so richtig glatt ist. Und insgesamt von den Straßen oder von dem Motorradfahren hier war es ja so, dass wir eigentlich so von Tunis runter nach Djerba und Wüste Verbindungsetappen hatten, mehr oder weniger. Jetzt auf dem Weg hoch eigentlich ja auch Verbindungsetappen und da haben wir eine schöne kurvige Passage gehabt und ansonsten haben wir in diesem Tunesien-Urlaub ja wenig Kurven gesehen auch, ne? Das lag aber auch tatsächlich daran, denke ich jedenfalls, dass wir einen Großteil des Nordens von Tunesien, also eigentlich haben wir den komplett ausgelassen, das kann man schon so sagen, ne? Also den Norden von Tunesien, da wo das auf der Karte so ein bisschen bergiger und vielleicht auch ein bisschen grüner wird und so, das haben wir einfach ausgelassen, weil wir ja andere Ziele hier hatten. Ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen besser Motorrad fahren tatsächlich, aber das ist nur so eine Vermutung. Ne? Ja. Genau. Ja, ansonsten, ja, ist, glaube ich, zu den Straßen alles gesagt und zu den Offroad-Strecken, die wir befahren haben, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Da müssen wir eigentlich auch nochmal drüber sprechen. Müssen wir nochmal drüber sprechen.
Also die Straßen sind halt immer wieder gesäumt auch von Verwehungen, von Schotter ganz viel. Dann hast du einfach wirklich eine komplette Schotterroute und so, die auf dem Navi ganz normal angezeigt wird. Die sind oft sehr, sehr eng auch, die Straßen, wo man sich denkt, wie fahren die Autos hier lang oder wie fahren die Wohnmobile hier lang, ne? Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, mit einem normalen Reifen kommt man hier auch gut durch. Wenn ihr jetzt nicht gerade in die Wüste fahrt, ne? Das ist natürlich ein bisschen Banane. Aber ansonsten, wir haben auch viele normal bereifte Motorräder gesehen. Ich hätte mir das nicht so gewünscht. Ich war ganz froh, zumindest eine Halbstolle zu haben oder so. Also wir hatten ja richtige Stollenreifen. Vielleicht, Johnny, kannst du noch mal was dazu gleich sagen, wie sich dein Reifen gemacht hat, was du empfehlen würdest, mit welchem Reifen man nach Tunesien fährt.
Ja, also ich war mit meiner Reifenwahl sehr zufrieden tatsächlich. Ich hatte ja auch einen Stollenreifen. Ich hatte einen Reifen, den ich vorher noch nicht gefahren bin, den K60 Ranger. Und er hat mich überhaupt nicht im Stich gelassen. Sowohl auf der Straße hatte sich sehr gut gefahren. Jetzt die kurvigen Straßen, die wir noch hatten, hatte ich echt kein schlechtes Gefühl damit. Im Sand hatte sich, finde ich, sehr gut gemacht. Ich habe mich ordentlich eingraben können, aber er hat auch Vortrieb gehabt. Also im Großen und Ganzen bin ich damit sehr zufrieden gewesen. Ich weiß nicht, was hatten wir noch? Du hattest einen TKC, glaube ich, drauf. Bendix auch einen TKC. Pets hatte auch einen Ranger. Und was hatte Fry, was hattest du für einen Reifen? Ein K60 Scout. Bist aber ja auch super durchgekommen. Also auch ein Scout geht hier sehr gut. Wir haben am Hafen jetzt, als wir auf die Fähre wieder gefahren sind für den Rückweg, haben wir Leute getroffen, die bei KTM arbeiten, die hier regelmäßig herkommen, um hier auch so Wüstenrallyes zu organisieren und Strecken zu planen und so. Und er meinte auch zu mir, Ja, also in der Wüste kann man auch relativ gut mit wenig Profil fahren, weil man sich dann gar nicht unbedingt so doll eingräbt. Fand ich eine interessante These. Ja, also ich war sehr zufrieden mit meiner Reifenwahl.
By the way, Materialwahl, Fry, du bist ja nicht mit deiner CBR hierher gekommen, sondern mit der Dominator. War das die richtige Entscheidung?
Ja, also Entscheidung war knapp, würde ich sagen. Ich hatte erst überlegt, bin ich lieber Flux unterwegs oder lieber nicht so Flux. Aber ich hab mir dann doch gedacht, nee, machst du lieber ein bisschen vorsichtig, weil so mit Wüste und der CBR, das ist dann immer ein bisschen hakelig. Ne? Die hat halt Federweg von 0,275 mm. das ist gar nicht so gut. Und die ist auch relativ schwer, muss ich sagen. Und der mit Gepäck und so wäre das noch alles ein bisschen schwerer gewesen. Mm. Und die hat ja vorne diesen Bugspoiler und den hatte ich mir wahrscheinlich abgerissen. Und also das war ja nicht so gut gewesen. aber ja, es war auf jeden Fall interessant. Ich habe die langsamste Karre wahrscheinlich mit Abstand hier. Der Rest fährt hier alles so BMW. Ich weiß gar nicht, Howie, was hat deine an PS? 80? 110? Ja, ich habe 44, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie, also natürlich überholbar, ne, weil manchmal brauchte man halt ein bisschen länger, so muss man ein bisschen gucken. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt zu langsam bin oder so. Nee. Überhaupt nicht. Das war ganz gut. Man muss manchmal schon ein bisschen handvoll aufreißen und dann dauerte das halt so ein bisschen, aber das ging echt gut. Mir ist jetzt ein bisschen aufgefallen, was ich noch ändern möchte an der Karre, damit die noch ein bisschen praktischer wird. Ich weiß gar nicht, ist das hier an dieser Stelle so der richtige Einschub?
Kommt drauf an, wie lange du jetzt ausholst.
Okay, also, was ich ganz gerne hätte, ist irgendeine Möglichkeit, dass die Kupplung leichter geht. Ja. Ich habe da schon ein bisschen geguckt, von Magura gibt es hydraulische Kupplungen, die im Prinzip Hydraulik auf Seilzug ändern. Da muss ich mal gucken, ob es die für die Dominator gibt. Das wäre ganz geil. Mhm. Weil ich hatte auch so ein bisschen geguckt und Malte, oder mit den anderen ein bisschen gequatscht, auch mit Malte, weil der viel Offroad fährt, wie das so ist. Und so mit zwei Fingern an der Kupplung, da brauchst du Hulk-Hände und das habe ich halt nicht. Da muss man irgendwie gucken, dass man das irgendwie anders hinkriegt. Mhm. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, oder die zweite Sache, die ich auf jeden Fall tauschen will, ist mein Federbein. Das quietscht nämlich wie Sau. Das muss ich auch noch machen. Ja, kann man aussitzen, ne? Mal gucken. Muss ich mal schauen. Bisschen, ich habe noch Ballistol, das wird da immer großzügig drüber gesprüht oder so, das geht dann schon. Genau. Und was ich auf jeden Fall noch haben möchte, ist andere Fußrasten. Ich habe nämlich jetzt im Prinzip die Originalfußrasten ohne dieses Gummi. Die sind halt so groß wie ein Zeigefinger. Und wir hatten, wo wir, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das Hotel war, das war auch eher so ein Indus waren. Da hatte auch einer den Dominator und der hatte sich die Fußrasten von einer 1200er GS irgendwie ranmontiert. Das passte wohl mit der Aufnahme irgendwie. Mhm. Mir persönlich sahen die jetzt nicht so, also das ist nicht so das, was ich wollte, weil ich hätte gerne irgendwas so mit Pikern, wo man auch richtig draufstehen kann und bei den anderen hatte ich das Gefühl, man rutscht dann auch schnell weg und so. Aber der Punkt ist halt, dass auf jeden Fall diese Aufnahme irgendwie funktioniert. Und da gucke ich nochmal, was man da so machen kann. Da muss ich im Dominator-Forum nachfragen. Okay. Das sind jetzt erstmal so die groben Dinger. Ich habe schon einem bei Instagram, dem folge ich, der hat auch eine umgebaute Dominator, der hat die richtig hart umgebaut. Weil wenn ich nämlich eine andere Kupplung haben möchte, muss ich auch gucken, wie ich das in meinem Schok mache. Weil dann unter Umständen die Schokaufnahme nicht mehr passt. Der hat aber zum Beispiel einen anderen Vergaser eingebaut und vielleicht ist es dann auch so, dass man dann unten am Vergaser im Prinzip so einen Schok hat, wo man dann so ziehen muss, wie das früher war. Jetzt habe ich im Prinzip so ein Hebelsche, wo ich da dran...
Ein Schieber,
genau, irgendwie sowas. Muss ich mal gucken, was es da so gibt, aber auf jeden Fall sind da noch so ein paar Dinge, wo ich irgendwie Bock habe zum Rumbasteln, mal gucken, was da so geht.
Nice.
Ey, wir müssen nochmal über Hotels reden. Wir haben ja eben in der Session hier vor, hatten wir schon mal über Hotels geredet, das weiß ich noch. Aber ich habe mal eine konkrete Frage an Petz. Wo fandest du es denn am schönsten und warum?
Ich glaube, die schönste Herberge, da muss ich wirklich überlegen. Also wirklich, da rangieren, glaube ich, zwei so, oh Gott, ganz nah beieinander. Mir hat es sehr gut gefallen bei Sonja und bei Lassat auf Djerbat. Das war erstens sehr herzlich dort. Es war orientalisch-tunesisch eingerichtet, aber nicht kitschig. Man hatte ein weitläufiges Areal gehabt. Die Zimmer waren gut ausgestattet. Man hat, finde ich, ein tolles Bett gehabt. Und das Ganze drumherum hat, finde ich, einfach war total stimmig. Weil die anderen Herbergen waren dann wirklich total Touri-mäßig. So beispielsweise jetzt in Mövenpick Hotel. Aber die anderen, ja, die waren halt so ein bisschen karger und so, ne? Man hat schon gemerkt, dass das da die Ausstattung ein bisschen dünner ist und auch eine Herberge, die mir jetzt gar nicht so, nicht, die ich nicht so toll fand, das war die tatsächlich in Gabesch. Da hatten wir Mitbewohner gehabt. Die fanden wir alle nicht so toll. Kleine Krabbelne, genau.
Aber 9 Euro.
So, genau, dafür war es preiswert. Ja, und auf Djerba, wie gesagt, das war richtig nice mit dem Pool, dem ganzen Drumherum und kleine versteckte Nischen, wo man sich ganz gemütlich mit dem Stuhl hinsetzen konnte, wenn die Sonne zu stark war. Ein Chamäleon lief da rum und das war eigentlich so mein Platz 1. So, ne? Und und die anderen Herbergen, wie schon vorhin gesagt, ne, die waren zweckmäßig so, ne? Auch die Wohnung zum Beispiel in Hammamet, die fand ich auch nicht so toll, weil die waren nicht so wirklich vorbereitet.
Ja. Na, das hat sich halt mehr so angefühlt, als wenn wir wirklich bei den Leuten wohnen. Hat ja auch ihren Reiz, aber ich verstehe schon, was du meinst. Mein Highlight ist die Wüste. Ich fand das mega geil, dass wir in Zelten da in den Dünen gepennt haben und die Atmo da drin, das war ja auch schon ein Luxuszelt, muss man sagen. Es hatte sogar Steckdosen. Es war halt mega krass. Innen drin alles mit diesen orientalischen Teppichen abgehangen und so und nachts raus in die Dünen da, wenn man auf Toilette musste und Sternenhimmel und das war irgendwie und einfach das Gefühl zu wissen, wo man ist gerade, dass man mitten in der Wüste ist, das war mega geil. Möchte jemand noch irgendwie was zu einem schönen Hotel sagen? Sonst würde ich nämlich jetzt mal, Fry.
Ich fand es irgendwie gut, dass wir einen Mix hatten aus den Hotels, die, sagen wir mal, ein bisschen mehr von den Einheimischen sind. Zum Beispiel das, wo wir bei Sonja und Lasat waren oder zum Beispiel auch das, bei denen, wo wir in der Wüste waren. Aber dass wir halt auch, wie jetzt dieses Mövenpick-Hotel zum Beispiel hatten, was ein bisschen gehobener war. Oh, das klingt jetzt voll negativ, aber was ein bisschen sozusagen westlich eingerichteter war. Also ich fand schon, dass wir so einen Mix hatten.
Ja, ja.
Und diese Krabbelvier, ja, aber das gehört halt auch irgendwie dazu, ne? Also es war jetzt ja auch nicht unbedingt mein Highlight, aber es war schon irgendwie witzig, so. Ja.
Genau, ich habe noch eine Frage an Johnny. Johnny, gab es eine Situation, zum Beispiel in einem Hotel, aber vielleicht auch woanders, wo du ein bisschen Angst bekommen hast?
Eine Situation in einem Hotel, wo ich Angst bekommen habe. Angst habe ich bestimmt irgendwann mal bekommen. Also zum Beispiel gab es so Situationen auf der Straße, wo ich öfter mal so ein bisschen Angst bekommen habe. Oder als Pets durch den Fuß sich da ein bisschen verdreht hat und da durch den Funk geschrien hat, da habe ich ein bisschen Angst gekriegt. Als die Karre von Fry nicht anging in der Wüste, habe ich auch kurz mal ein bisschen geschluckt und gehofft, dass wir die nicht da irgendwie rausziehen müssen.
Wir waren mega weit weg von der Hauptroute, ne?
Ja, wir waren dann noch fast am Camp Smela, ne? Also das war schon noch ein bisschen, wäre schon noch ein bisschen ungünstig gewesen. Aber so, also es waren alles so vorübergehende Geschichten. Also es war nichts, wo ich, es war mehr, glaube ich, mehr Unwohlsein und so ein bisschen Bedenken haben, als so richtig Angst zu haben. Mhm. Also auch so zum Beispiel die Kids, die uns vors Motorrad gesprungen sind, die mit Steinen und Schuhen geworfen haben oder irgendwie versucht haben, gegen die Motorräder zu treten, da fühlt man sich auch nicht gut, aber es ist nicht so direkt Angst in dem Sinne, sondern eher so ein bisschen so vielleicht Wut, die da hochgebrodelt ist so oder ein Unwohlsein oder auch zum Beispiel beim Überholen, wenn da uns irgendwie Leute so richtig kacke überholt haben und irgendwie den Weg abgeschnitten und abgedrängt haben, so ein bisschen, wenn man da, so, das ist natürlich auch so ein Ding, wo du dich dann so ein bisschen unwohl fühlst, aber nicht Angst in dem Sinne, dass ich sage, irgendwie, keine Ahnung, ich muss hier unbedingt weg oder keine Ahnung, ich muss irgendwie was krass ändern, dass ich jetzt, dass es mir wieder gut geht oder so. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht so richtig, nee. Mhm. Also das passt eigentlich schon.
Gepäcksicherung ist auf jeden Fall ein Thema in Tunesien. Ne? Also ich weiß, Bennings hat mal gesagt, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, fahrt mal nicht ganz so dicht immer hinter den LKWs mit diesen vielen Säcken und Paketen da drauf. Das sieht nicht so sicher aus.
Ich dachte, du meinst mit deinen Koffern.
Ja, die auch nicht, ne? Meine Koffer haben sich ja zweimal losvibriert, aber auch beide verschiedene, crazigerweise. Keine Ahnung, woran das lag. Ist aber nichts passiert. Haben sie auch wieder gefunden. Ein paar Kratzer, okay. Haben sie gut gemacht. Aber Angst... Du merkst, also ihr müsst überlegen, weil ich weiß nicht, wann ihr diesen Podcast hört. Wir sind im Oktober 2023 und man merkt halt schon, dass diese ganze Israel-Palästina-Geschichte hier ein Ding ist. So, das läuft auf allen Fernsehern. Das ist natürlich pro-Palästina, was wir so mitkriegen. Auf der Straße werden Fahnen verkauft, ne? Und viele Aktionen finden statt, die man mitkriegt, Demos und so. Und da hatte ich schon mal, ne, ein ungutes Gefühl. Wenn nichts nickt auch so. Und dann, Benny, vielleicht kannst du auch die Story noch erzählen. Ich meine, was war bei dir? Da wurde es auch mal gefragt so. Seid ihr eigentlich USA oder Israel oder was ist da los?
Ja, genau. Da stand ich auf dem Carrefour-Markt, hier den Supermarktparkplatz. Da war ich gerade ganz alleine, weil der Rest war halt einkaufen und ich habe auf die Mopeds aufgepasst und da ist so ein Typ an mir vorbeigegangen. Der hat wirklich ein bisschen aggressiv geguckt und dann auch aggressiv gesprochen. Der sah auch insgesamt ein bisschen fertig aus. Also es war keine vertrauenswürdige Person. Das kann man ja manchmal ganz gut einschätzen, so auf den ersten Blick. Und da war ich mir sicher. Und ich habe nicht wirklich viel von dem verstanden, was er gesagt hat, aber irgendwas mit Amerikaner und Israel und dann so ein Kopfzucken in meine Richtung. Und sonst war da auch keiner. Und dann war ich doch ganz froh, dass er auch einfach weitergegangen ist. Ja. Muss ich schon sagen. Also da dachte ich so, das ist vielleicht irgendwie nicht so eine schöne Situation jetzt, wenn er jetzt hier stehen bleibt und irgendwie mit mir denn diskutieren möchte. Da wäre ich das wäre schon blöd gewesen. Ja. Genau. Und es gab auch noch eine zweite Situation. Also das Auswärtige Amt warnt ja auch explizit davor, Demonstrationen weiträumig zu meiden. Und das war uns nicht unbedingt immer so möglich, sag ich mal. Also wir sind einmal durch eine größere Stadt durchgefahren. Da war gerade Schulschluss und dann waren relativ viele Menschen auf der Straße, sehr, sehr, sehr viele Menschen eigentlich auf der Straße. Mhm. Die laufen da dann halt auch alle so rum. Wie eine Herde Schafe, und dann kommt der Verkehr so ein bisschen ins Stocken und dann hatte sich da an der Kreuzung gerade eine Demonstration gesammelt tatsächlich. Und wir sind aber dann an dieser Kreuzung ein bisschen in die andere Richtung gebogen und da dachte ich in dem Moment so, oder es wäre vielleicht gut, wenn wir jetzt hier nicht anhalten. Ne, und einfach wirklich weiterfahren, und wenn der Verkehr hier zum kompletten Erliegen gekommen wäre an der Stelle, dann hätte ich doch wahrscheinlich doch hätte ich ein bisschen Angst gehabt. Doch, ja.
So richtig war nichts, und ich möchte euch nur einen Tipp mitgeben: Nehmt euch das zu Herzen, auch was wir eben zum Kulturschock gesagt haben. Es dauert ein paar Tage, wenn ihr aber im Rahmen dieses Kulturschocks, wo man eh so unsicher ist, da darf man sich nicht in irgendwelche Gedankenkarussells bewegen. Dann wird's anstrengend. Ich glaube, da hilft's, wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid und nicht alleine so. Wenn ihr da abends alleine im Bett liegt, und ich hatte manchmal so Ansätze, habe ich gedacht, nee, das machen wir mal nicht, habe ich dann gedacht, ne? So von wegen, weißt du, dann auf einmal gehen so Sachen, dann denkst du so, boah, da war mal ein Anschlag auf Djerba und ja, weiß ich auch nicht, wir sind ja schon auf dem Präsentierteil. Und eben als wir vom Essen kamen und so nochmal durch die Wrong Side of Town gegangen sind, da haben die so geguckt, und die haben auch schon ein bisschen geguckt, wo wir wohnen und parken und was könnte heute Nacht noch alles so los sein und alles. Und was machst du denn, wenn die jetzt hier rumklopfen und Ärger machen? Was natürlich völliger Unsinn war und nicht passiert ist. Und ich will damit nur sagen, das muss man sich bewusst machen, das ist vielleicht auch so ein menschliches Ding, dass man manchmal dazu geneigt ist, sich da irgendwie Sachen vorzustellen. Da muss man sich selber schützen an der Stelle. Ne? Und mit den Demos sollte man einfach meiden, wahrscheinlich eher grundsätzlich, weil du kannst ja nur Dinge falsch machen, anders geht's ja gar nicht. Ne? Ey, wir müssen aber auch noch über einen negativen Aspekt reden, der hier immer wieder im Podcast auch Thema war. Der wird auch, wenn es mal einen Film geben sollte, wird er da auch sicherlich ein großes Thema sein, das Müll. Ne? Tunesien ist Tatooine ist leider auch nicht nur ein Sand, sondern auch ein Müllplanet, und es gibt wenige Orte, an denen wir nicht auf Müll gestoßen sind. Es ist wirklich krass.
Das ist wirklich sehr traurig, weil die Natur, vor allem in der Wüste, aber auch die kleinen Gebirgspassagen, die wir ja gehabt haben, das ist schon echt atemberaubend. Man kriegt da sehr viel mit, gerade diese aride Zone Richtung Sahel und dann in der Wüste dann selbst komplett. Und egal, wo man dann ist, wo ein Fünkchen Zivilisation ist, dann hast du gleich Müll. Und ich habe dann in der Zeit, wo wir ein bisschen WLAN auch hatten in den Hotels oder in den Herbergen, ein bisschen gegoogelt und geschaut, was sind eigentlich die Hintergründe. Und tatsächlich ist das auf eine fehlende Abfallwirtschaft zurückzuführen. Eine sehr korrumpierte Regierung, die dann im Lokalen es einfach nicht gebacken bekommt, dem ganzen Problem Herr zu werden. Und vieles dieses Plastiks ist einfach ja aus Bequemlichkeit der Leute natürlich dann, dass man sich solche Flaschen kauft aus Plastik und nicht aus Glas einmal natürlich, weil das Trinkwasser, das kann man nicht nutzen. So, das ist einfach da, um Sachen wegzuspülen. Aber man hat, genau, man kriegt echt zu jedem Blödsinn, also das fängt ja schon an, wir haben uns irgendwo eine Cola geordert, dann kriegt man Dosen, das ist ja nicht verkehrt, also dann weiß man natürlich, dass die Dose verschlossen ist, aber dann kriegst du gleich irgendwie so einen bescheuerten Plastikstrohhalm da reingesetzt, so, ne? Ich hasse Plastikstrohhalme und so. Und, ich denke mal, man, auch irgendwelche Tüten werden ständig einmal aufgedrängt und dieser ganze Plastikmüll landet einfach brutal in der Natur draußen, ne? Verfängt sich in Palmenblättern, liegt am Straßenrand, dann landet auch auf der Straße. Also ich bin ein, zwei Mal muss ich einfach so einer wehenden Plastiktüte oder so einer blöden Flasche mal ausweichen, weil die muss man da jetzt auch nicht unbedingt im Fahrwerk haben. Und das macht mich echt traurig. Also macht mich traurig und stimme mich auch überhaupt nicht positiv, dass das Land das irgendwie in den nächsten Jahren jetzt irgendwie in den Griff bekommen sollte. Also das ist ein fettes Problem und das ist das Einzige, was mich wirklich so ein bisschen nach wie vor erschaudert, so dass dieser Umgang hier ist. Ich glaube, den Leuten kann man da nicht zu großen Vorwurf machen. Vieles ist, glaube ich, auch Unkenntnis. Also Unkenntnis im Hinblick auf, was passiert eigentlich mit dem Abfall. Früher hat man vor 100 Jahren, sag ich mal, einen Kameldung oder den Ziegenmist nach draußen verfrachtet und daraus wurde ja wieder frischer Boden so, den man noch düngen konnte. Und nach demselben Prinzip verfahren sie vielleicht auch so viele Leute. Genau, und das dauert dann einfach ein paar Dekaden mehr, paar Millionen. Deswegen, das ist auch einer der Hauptgründe. Und ich denke mal, sich eine saubere Umwelt leisten zu können, ist auch Luxus. So, das ist halt in unserer Gesellschaft möglich. Wir produzieren auch ganz viel Müll, so als westliche Länder. Vieles landet auch dann über Umwege und illegale Müllverkäufe, sag ich mal, auch im Ausland. Gerade auch die italienische Mafia macht da ja auch leider sehr viel Geld mit, indem sie auch in dritte Weltländer Müll verbringt. Und das ist schon fies. So. Und das muss man sich auch vor Augen führen. Das heißt, auch unser Müll liegt wahrscheinlich irgendwo in Tunesien. Wir haben aber sehr darauf geachtet, unseren Müll immer säuberlich mitzunehmen. So. Deswegen ist unser Fußabdruck hoffentlich relativ gering. So.
Liebe Italiener, nicht falsch verstehen. No front, ne? Also, ihr seid sonst sehr, sehr liebe Menschen. Wir sind ja gerne in Italien. ich habe gerade überlegt, ey. Das, so, Mafia halt. Mafia ist immer schlimm. Müll, was soll ich sagen? Ach so, was ich nicht verstehen kann, ist, dass die Menschen, also zum Beispiel, es gibt ja auch in Deutschland, gibt es natürlich Menschen, die einfach Zeug irgendwo dagegen kippen. So, es gibt's, ne? Manchmal, weil es ihnen egal ist, manchmal auch gezielt, weil sie nicht dafür bezahlen wollen, dass es weggeht oder so. Keine Ahnung. Dennoch bringen die ihren Müll ja irgendwo weit weg von zu Hause, so, ne? Man scheißt nicht dahin, wo man ist. Das ist hier anders. Das liegt bei denen im eigenen Garten. Und das ist so krass, ey. Die laufen den ganzen Tag durch Müll. Und da denke ich mir so, wie kann man sich da nur annähernd zu Hause fühlen? Ne? Dass man nicht mal sagt, okay, wir sammeln das alles ein und schmeißen das hinter den nächsten Berg oder so. Also, genau, natürlich ist es auch bescheuert, aber ich kann es einfach überhaupt nicht nachempfinden.
Ja, das Schlimme daran ist ja einfach auch, klar, es liegt da ewig und so weiter und so fort, aber gerade, dass man das vor der Haustür hat und direkt an der Ortschaftsgrenze und so, es ist nicht schön, es stinkt, wir haben mehrfach gesehen, es brennt. Die schmeißen da auch alles hin, nicht nur Plastik und Dosen, sondern auch Reifen liegen überall, Tierkadaver wahrscheinlich, also so wie es gestunken hat, war da auch auf jeden Fall irgendwie Tierabfall und sowas dabei. Also das ist einfach wirklich alles, was da landet und das hat, also als gerade den einen nach der Rommelpiste, als wir da durchgefahren sind, das hat so krass gestunken. Jetzt, als wir die letzte Passage hier zur Fähre gefahren sind, sind wir nochmal an so ein bisschen vorbeigefahren. Da hat das so krass gebrannt an der Seite. Da dachte ich, ey, wenn da nicht gleich jemand irgendwie was mit dem Schlauch macht, weil das war schon ein bisschen größer, sag ich mal, dann brennt da auch gleich die Hecke daneben so, ne? Also da standen so ein paar Bäume und Hecken und sowas da in der Nähe. Und da dachte ich, das ist halt auch alles krass trocken hier. Er hat gefühlt überhaupt keinen interessiert. Ja. Aber das ist auch schon echt erschreckend. Aber also am meisten ist dieses Optische und dieser Gestank. Das ist schon echt krass. Ja.
Müll. Aber wir gucken natürlich auch da mit unserer westlichen Prägung drauf. Die kennen das halt nicht anders. Bei denen ist das so. Da gibt es mit Sicherheit Leute, die stört es. Aber das haben wir schon gesagt. Wenn du keine Müllwirtschaft hast, die das irgendwie macht, dann musst du dich damit irgendwie arrangieren. Und wenn da vor der Stadt einfach dieser Müllberg ist, dann betest du und hoffst du halt, dass du da nicht in der Nähe wohnst, aber da bringst du einfach deinen Scheiß hin. Und fertig, ne? Und deswegen ist das schon, und wenn du das nicht von Kind auf so kennst, die Großeltern haben das schon gemacht, die Eltern machen das, du machst das, deine Kinder machen das, dann ist das ja auch ein Stück Normalität einfach. Mhm. Und ja, also ich möchte nicht tauschen, na, so, verstehe mich da nicht falsch, aber wie gesagt, wenn wir das halt, wir gucken da halt mit unseren westlichen Augen drauf und nicht mit den Augen der Einheimischen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das muss man bei allem auch so sehen. Und hier ist zum Beispiel auch, also Themen, die uns so beschäftigen gesellschaftlich, sind hier halt einfach kein Thema, weil die haben andere Themen, die haben andere Baustellen und so. Und also zum Beispiel Elektroauto ist hier kein Thema. Ich habe eine Elektrotankstelle gesehen in einer riesigen Stadt und sonst gar nichts. Ich glaube, das auch nur für Touris und hier ist Isuzu D-Max Pickups, die sind hier angesagt und Hilux.
Ja, also was ich zwischendurch auch gesehen habe ist, also die fahren auch mit so kleinen Mopeds, ne, so ja, irgendwie alten Simson-Motoren und alten Rollern, die irgendwie aus 3 Mach 1 und solche Scherze, also die flicken das alles so zusammen, bis das wirklich nicht mehr funktioniert.
Ist und auch so, eine Form von Umweltschutz.
Eben, und so, also Nachhaltigkeit ist hier natürlich, ne, es ist ein armes Land, so, das ist der Grund, die machen das nicht aus Nächstenliebe, aber die fahren wirklich ihre Autos und ihre Mopeds und alles, was ein Motor hat, so lange, bis das wirklich nicht mehr geht. Und wenn das irgendwann nicht mehr geht, dann schlachten sie das Teil und verfrachten da oder implantieren das in eine andere Karre rein. Also die fahren, ja, das ist echt beeindruckend, mit was für Dingen die hier durch die Gegend fahren. Was für eine Bereifung, wie das Ding zusammenhält, dass bei dem einen LKW, da saß das Führerhaus nur noch so halbgar drauf, das war total schief. Bei dem anderen war die Stoßstange mit so Seilen wieder festgebunden und die fahren da wahrscheinlich schon seit 10 Jahren durch die Gegend. Also das ist echt krass.
Kulinarik, Freunde. Wir haben es geschafft, uns relativ ein bisschen in die Kulinarik einzuarbeiten, sag ich mal, ne? Wir haben hier über den Dromedar im Glas haben wir gesprochen. Das, ich kann nur sagen, mega. Alles, was ich, also ne, Couscous-Zeug, Tagine-Zeug, Shawarma-Brötchen, das war alles mega geil. Und ich, da muss man keine Angst haben, dass einem hier das Essen nicht schmeckt. Ich fand das alles großartig, das, was der Monin für uns gekocht hatte, mega. Datteln gibt's an jeder Ecke, Oliven gibt's überall. Also wenn man mit sowas was anfangen kann, seid ihr hier genau richtig. Natürlich gibt es hier auch immer wieder Fastfood. Wer also da gar nicht drauf verzichten kann, kriegt das auch alles hier. Alle Daumen hoch, viel frisch, Gewürze, Hammer. Also ich muss sagen, Italien hat auch seinen Reiz, aber tunesische Küche hat bei mir einen richtigen Stein im Brett jetzt, ne? Möchtest du noch was sagen zur Küche?
Ja, was wir uns nicht getraut haben, ist so ein halbes Kamel vom Straßenrand zu essen. Das ist tatsächlich irgendwie an uns vorbeigegangen. Vielleicht ja nächstes Mal. Also das ist tatsächlich so, dass ja hier die Kamelköpfe und oder Dromedarköpfe dann am Straßenrand hängen und da das alles auf den Grill raufgeschmissen wird. Und ich glaube aber tatsächlich, das wäre eine gute Erfahrung gewesen. Bereue ich das ein bisschen, dass wir das nicht gemacht haben.
Wie das Tanken so.
Ja, genau, ja. Wie das Tanken, wobei ich bei Hammel, Lammfleisch oder Dromedarfleisch von der Straße, wenn das da einmal ordentlich auf dem Grill richtig durchgebraten wird, dann hätte ich da, glaube ich, auch nicht so wirklich Angst gehabt. Ne? Magenverstimmung hatten wir fast alle.
Mehr,
genau, ein bisschen mal mehr, mal weniger. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der komplett verschont geblieben ist. Also ich hatte kein Grummeln, keine Schwäche bisher, jedenfalls. Ne? Wir sind ja noch ein paar Stunden unterwegs. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Genau, also das wäre noch hinzuzufügen. Wenn ich jetzt nochmal hierher komme oder nach Marokko, dann würde ich das auf jeden Fall nochmal nachholen. Ne? Straßengrill. Ja, ich hoffe nicht, dass ich das denn nachholen muss, aber gut, da muss man sich ja offensichtlich einfach auch drauf einstellen.
Ja,
ich fand die ganzen Gewürze total faszinierend, ne? Also dass jedes Essen, was wir so bekommen haben, also angefangen von den Tagine, welche Geschmacksrichtungen da drin waren und auch Granatäpfel hatten wir auch serviert bekommen. Also wir haben uns schon eigentlich, glaube ich, ganz gut durchgegessen. Am ersten Abend gab es ein Shawarma-Sandwich, da war ja Thunfisch mit drin und, glaube ich, Hähnchen irgendwie so. Wir haben toi 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 wirklich gut Glück gehabt, was das Essen angeht. Wir haben uns aber auch wirklich Fischrestaurant, oh super, Dorade, Wolfbarsch am Strand und das war auch unglaublich geil gewürzt, richtig lecker. Pommes frites können die nicht überall gut, das ist irgendwie auch eine Feststellung gewesen, aber genau,
auf der Pizza,
du kriegst sie überall reingeschmissen, die ganzen Dinger, was mir überhaupt nicht geschmeckt hat und das muss ich wirklich leider unterstreichen, ist hier die Pizza in Tunesien, weil der Käse, die nutzen so ein Hochland-Schablettenkäse, der Käse ist einfach nicht lecker, also der passt nicht, der klebt euch zwischen den Zähnen, es schmeckt nicht,
Nee, also wir haben ja an zwei verschiedenen Orten Pizza gegessen. Einmal in Gabesch und einmal in Duz im Hotel. Da habe ich irgendwie so stille Hoffnung gehabt, dass die da anderen Käse benutzen. Von wegen. Der war nicht lecker. So, und deswegen hat Pizza in Tunesien bei mir richtig verschissen. Dafür machen die aber die anderen Sachen richtig gut. Und Leute, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach dein schönes, leckeres, maghrebinisches Essen und Pizza den Italienern. So, bam.
Yay, hier Frühstück auch mega. Ne? Es gab ganz, ganz oft gab es morgens so Art, also Omelette auch, aber ich meine hier diese, so wie Krebs.
Feigenmarmelade.
Ja, und damit Feigenmarmelade und so. Das gab es fast immer. Das ist mega geil. Käse, Milch auch, also Milchprodukte wahrscheinlich im Allgemeinen so. Die Milch, also ich würde den Kaffee ohne Milch trinken. Kaffee, wir haben wenige gute Kaffees leider bekommen hier. Es lag vielleicht auch... Ja, Minztee war gut, okay. Aber das lag vielleicht auch an uns, dass wir... Wir hätten das am Straßenrand coolen Kaffee kaufen sollen oder sowas. Aber der Fryer hatte ja eine Maschine mit. Da gab es immer schön, da hat immer schön gemahlen für uns. Ne, das war ein großer Luxus. Das hatten wir dabei. Dann habe ich mir noch... Fred, du wolltest noch zum Kaffee sagen?
Nein, ich wollte noch eine Sache wegen dem Essen sagen. Und zwar, also ich bin ja immer beeindruckt, wenn Leute so aus simplen Dingen geile Dinge machen. Ja. Und dieses Brot, was wir in der Wüste hatten, das war richtig super. Das war so Stockbrot-ähnliches Ding. Das hatten wir bestimmt auch schon mal in einer Podcast-Folge hier beschnackt. Das war richtig lecker. Da haben wir uns zwar das mal angestellt.
Haben Sie
Genau, da haben sie irgendwie, also irgendwie so ein Loch gebuddelt im Sand. Dann haben sie da Feuer gemacht. Dann haben sie dieses Brot da reingelegt, dann wieder mit Sand überdeckt. Und haben das einfach garen lassen, Zeit X, und das nachher so ein bisschen abgeklopft von dem Sand, und es war ein bisschen knirschy, okay, aber ich meine, ne, das Brot kommt aus dem Wüstensand, sowas erwartet man, aber das war richtig, richtig lecker und hat richtig gut geschmeckt, also phänomenal.
Zu Star Wars müssen wir, glaube ich, nicht mehr so viel sagen, da sind wir schon genug ausgerastet hier am Mikrofon, das war unglaublich toll für mich. Was ich noch sagen kann ist, ich habe ein paar Nachrichten gekriegt bei Instagram, warum wir da nicht waren. Es gibt halt noch mehr Drehorte, wir sind auf jeden Fall noch zweieinhalb sind wir noch bekannt, die wir hätten noch machen können, aber da muss man auch ganz klar sagen, ey, Zeit ist begrenzt, wir wollten eine Rundtour machen durch Tunesien, wir mussten ein bisschen gucken, das hätte nochmal richtig gekostet, also hätten wir unten am Salzsee noch rumfahren müssen und so, und ja, klar ärgert mich das ein bisschen, aber auf der anderen Seite, man muss irgendwo auch mal einen Kompromiss finden. Wir sind eben nicht nur wegen Star Wars hier, wir sind auch fürs Land da und weil wir in die Wüste wollten und so. Und das war für mich eine sehr, sehr gelungene Lösung, wie wir es gemacht haben. Für mich wichtigsten Dinge haben wir mitgemacht. Danke an alle, die mit waren, insbesondere an Johnny, der wahrscheinlich mittelmäßigste Star Wars Fan ist, aber das alles wunderbar mitgemacht hat, auch die 5 Stunden Fotos machen da vor Ort immer. So Petzo. Ja, ich habe mir eine Überraschung für euch alle überlegt. Ich nehme mir richtig viel Zeit, mache so viel Fotos von allen, wie ihr wollt und so. Und Johnny schon cool. Das ist ja nice. Stehen wir da wieder 2 Stunden in der Hitze. Ja, nee, es war geil. Wir haben das auch schön eingebunden immer, ne? Wir haben ja auch dann die Tour zum Beispiel nach Mos Espa, war wahrscheinlich der uncoolste Star Wars Ort, weil es so super touri war. Aber das haben wir auch verbunden mit einer geilen Wüstentour danach noch. Es hat richtig Spaß gemacht, auch zu anderen coolen Orten gefahren. Und Mann, das war schon geil. Wenn ich hier nochmal irgendwann herkommen sollte, wie auch immer, mit wem auch immer, dann würde ich vielleicht zu diesen 1-2 Orten nochmal hin. Aber es ist ich bin cool damit. So, ich bin cool damit.
Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie mich nur gelangweilt habe, wenn ich da an den Orten stand. Nein, nur das mal eben nochmal klarzustellen. Also ich glaube, ich konnte halt mit den Drehorten nicht so viel anfangen, weil mir die Filme einfach nicht so präsent sind, aber ich habe mir vorgenommen, die Filme einfach demnächst irgendwie nochmal zu schauen. Und wenn ich die dann sehe, die Orte, dann ist es, glaube ich, auch schön zu wissen, wie sie wirklich aussehen und dass dann irgendwie, dass man da dann mal war und so, das ist dann, glaube ich, auch ganz cool. Also von daher, das steht auf meiner Bucketliste jetzt und dann gucke ich mir das nochmal an.
Ja, liebe Grüße an den Zukunfts-Johnny, der in seiner Jedi-Robo vorm Fernseher sitzt und sich richtig freut an der Stelle.
Ja, wir wollen nicht gleich übertreiben.
Wir haben übrigens eben es ist ja Sturm draußen, wir haben richtig Wellengang. Also es soll noch viel krasser werden übrigens, deswegen haben wir auch so Verspätung. Wir waren eben noch auf Deck und haben mit Laserschwertern im Wind gekämpft. Ich hoffe, da sind coole Bilder bei rumkommen. Das war sehr, sehr lustig. Also ein schöner Abschluss für dieses ganze Star Wars-Schema, was wir hatten hier, was uns so wie ein roter Faden begleitet hat. Und ich würde sagen, wir schließen das Ding hier ab gleich. Eingestiegen sind wir ja mit einem allerersten Eindruck von Tunesien, wie das war. Lass uns doch nochmal kurz drüber schnacken. Was war denn der letzte Eindruck eigentlich vom Land? Was war das Letzte, was ihr so mitgenommen habt? Wenn ihr so jetzt dran denkt, es wird sicherlich in 14 Tagen, in 3 Monaten nochmal ein ganz anderer sein, aber Chaos, ne? Also Tunesien, das wollte ich nämlich auch sagen, hat uns verabschiedet, wie es uns bekommen hat.
chaotisch.
Ja, also mein letzter Eindruck trügt es ein bisschen, aber Inkompetenz hat einen neuen Namen, tunesischer Hafenarbeiter. Und alles, was da so dranhängt, Zoll und das ganze Klimbim, es war einfach eine absolute Vollkatastrophe. Jo.
Wie lange waren wir da? 6 Stunden?
Wir sind 14 Uhr angekommen, bis 18 Uhr ging der Check-in und wir sind draufgekommen, 20 Uhr waren wir drauf. Und ja, also das Schiff war noch gar nicht um 14 Uhr da, das heißt, erst wenn du das einchecken wollen um die Uhrzeit, wir haben ein bisschen mehr Zeit eingeplant, okay, aber das war noch nicht da, das mit dem Ausland Ewigkeiten gedauert, dann wurden gefühlt alle Autos 17 Mal kontrolliert, dann wurden Container auf das Schiff gefahren, dann wurden die nochmal aufgemacht, dann mussten die nochmal kontrolliert werden, dann mussten die an die Seite gestellt werden, dann mussten die alten runter, die neuen wieder drauf, das war so alles super unkoordiniert. Boah, und ich hab da echt schon die Krise gekriegt. Wir hatten genug Zeit, wir standen erste Reihe, kein Problem, aber das nervt mich einfach, das triggert mich. Und ich weiß, das ist völlig irrational, aber so ist es halt. Ganz kurz. Abgesehen davon war, also ich hatte nicht so richtig was, wo ich sagte, oder wo ich dachte, ja, okay, Tunesien, tja, weiß ich auch nicht, überrasch mich mal oder zeig mal, was du so alles kannst. Du jetzt nicht, bin einfach so mit offenen Augen hin und gedacht, ja, wenn scheiße ist, scheiße, warst du da, wenn es geil ist, ist geil, dann gehst du vielleicht nochmal hin. Und ich find's echt ein abgefahrenes Land. Trotz der Hitze, trotz des ganzen Mülls. Also, wie du da, an was für tollen Orten wir waren, jetzt mal abgesehen von Star Wars, aber wir waren in der Wüste, wir sind durch einen Sandsturm gefahren, wir konnten immer irgendwie tanken, wenn irgendwie Probleme waren, wir konnten immer irgendwie was zu trinken kaufen, wir konnten immer irgendwo pennen. Es war echt abgefahren. Und ich glaube, ich würde nochmal hinfahren.
Same, same. Johnny, wie ist es bei dir?
Ja, ich wollte noch was sagen zu der Thematik hier am Hafen, als wir auf das Schiff wieder drauf fahren wollten zum Abfahren. Wir haben da dann ja gestanden und uns das alles anguckt, wie sie das Schiff entladen haben und wie die Gäste von dem Schiff sozusagen runtergefahren sind, die dann da alle im Stau standen und sozusagen durch die Polizeikontrolle in das Land Tunesien einreisen wollten. Und das waren wirklich viel mehr Autos, als glaube ich draufgefahren sind wieder, aber auf jeden Fall standen die da dann alle in den Reihen bei der Polizeikontrolle und ich glaube, die tunesische Polizei hat sich einfach auch ein bisschen Zeit gelassen und irgendwann, kurz bevor wir aufs Schiff gefahren sind, dann war das da schon ein bisschen weggetröpfelt auf jeden Fall und dann fing da das Hubkonzert an. Da dachte ich schon so, das würde glaube ich in Deutschland auch sich keiner trauen, dass die da anfangs richtig krass, also auch richtig lange zu und auch richtig viele haben gehupt, so nach dem Motto, ey Leute da vorne, ihr Polizisten, jetzt arbeitet endlich mal, wir wollen hier durch, wir wollen ins Land. Also dachte ich schon so, wow, und wenn die Pech haben, das haben wir nämlich auch schon gehört, gab hier schon auch von den KTM-Mitarbeitern, die haben auch gesagt, ja, wenn du Pech hast, dann stehst du halt da, das Hubkonzert fängt an, die arbeiten noch kurz und dann sagen sie, so, jetzt habe ich Feierabend, machen den Laden dicht und du stehst halt da. Kommst halt nicht rein. Ist ja, dann darfst du da übernachten. Das ist halt auch geil. Ja, also von daher, ich hätte nicht gehupt, glaube ich.
Jo, mega krass. Ich denke auch, so diese Zollnummer, das hat mir auch nochmal in a nutshell gezeigt, wie Tunesien eigentlich ist. Liebenswert und voll chaotisch.
Ja, also mir hat der Tag gestern gezeigt, also wir sind ja schön nochmal hierher gefahren und dann waren wir sehr, sehr lange da und mussten warten. Und für mich war das kein Problem gestern. Tatsächlich war das für mich easy. Ich habe da jetzt über die Zeit, die wir hier waren, habe ich da einfach mich so entspannt bei, dass ich halt, also wenn ich vom Schiff runtergefahren wäre, wie die da gestern und dann da Ewigkeiten gestanden hätte, das hätte ich da, als wir hier angekommen sind, genauso schlecht aushalten können, ja, tatsächlich. Ja. Von dem her ist es eigentlich ein Ding der inneren Einstellung, wie man mit diesen ja Widrigkeiten einfach umgeht, ne? Und wenn man ein bisschen Vertrauen und Lockerheit daran bringt und im Rückspiegel dann einfach Fry angucken kann, wie der da wettert und sich auskotzt und man selber dabei ganz entspannt ist, dann ist das alles kein Problem. Also das ist eigentlich so das Letzte, was ich von Tunesien so mitgenommen habe, dass man auch einige Dinge einfach mal ja dann halt so laufen lassen muss, wie sie nun mal sind. das hat mir auf jeden Fall geholfen, sag ich mal.
Ja, ich glaube auch genau das, diese innere Ruhe, die wir jetzt hier auf der Tour bekommen haben, also das merkt man auch, die Tunesier sind halt auch einfach ein bisschen entspannter, die machen dann so ihr Ding und so, das haben wir auch so ein bisschen angenommen während der Tour, weil wir auch die Zeit hatten und einfach keinen Stress hatten und wir haben uns auch nicht stressen lassen und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Ding, wenn man hier auch ankommt, wenn man das schon irgendwie von Anfang an so ein bisschen mitnehmen kann und einfach weiß, es wird schon irgendwie gehen, es wird schon irgendwie laufen und einfach irgendwie so ein bisschen Entspannung mit reinbringt, dann kommst du hier eigentlich, glaube ich, ganz gut durch. Und das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, für einen selber ganz gut, weil wenn man gestresst hier ankommt und dann sowas dann einen auch noch stresst, dann hast du auf jeden Fall weniger Spaß und weniger Freude dabei.
Ja, man spricht ja mal über Mindsets und ich glaube, das muss man hier auch ganz klar mitnehmen, dass man, die Deutschen neigen ja auch mal sehr gerne dazu, vieles zu vergleichen. Wie ist es zu Hause? Wie ist es hier? Warum schmeckt das da? Warum ist das? Leute, spart euch das. Also klar, das steckt in allen von uns drin und ich glaube, das ist auch völlig normal. Aber wenn man da so ein bisschen reflektiert herangeht, so wie Johnny auch gesagt hat, einfach diese Gelassenheit an den Tag legt, hey, wir sind im Urlaub, ne? Wir wollen Star Wars Sachen sehen, wir wollen hier eine positive Zeit verbringen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut genutzt. Auch die freundlichen Service-Mitarbeiter waren dann auch gleich wieder da, die irgendwie Service-Charge wollten. Wir waren ja direkt am Terminal. Johnny hat uns eingecheckt bei GNV und dann ist auch so ein Fransel die ganze Zeit echt an seiner Seite gewesen, hat ihm da irgendwie zugebubbelt und wollte einfach, ja, Geld dafür haben, so, ne, für nichts. Und dann kam auch irgendwie ständig auch ein Souvenir-Mitarbeiter oder so ein Souvenir-Mensch da vorbei, wollte irgendwas andrehen, haben wir mal Gegenfrage gestellt, ey, hast du kaltes Bier? Kaufen wir sofort. Dann musste er mal selber lachen, dann ist er weggegangen, weil er gecheckt hat, hier mit seinen komischen Plastik-Skorpion oder irgendwelche Schlüsselanhänger, da kommt er nicht weit mit bei uns, ne? Aber das gehört auch dazu, das gehört zu dem Land, das ist auch alles Teil des großen Bildes, das, was wir jetzt alles mitnehmen im Kopf. Wir haben ganz viel auf Zululeut gebannt, digitales Zululeut. Es wird ein großartiger Film, weil wir haben tolle Szenen gehabt, tolle Momente, viel gelacht. Es ist permanent lustig gewesen, auch die Szenen, wo man dachte, das ist jetzt irgendwie doof, hat man trotzdem irgendwie was Cooles gefunden. Wir haben von einem Bekannten gehört, da sind jetzt auch andere Leute unterwegs nach Tunesien, da hat sich einer echt böse verletzt, eine Fraktur am Bein, also ne, toi toi toi, es ist uns allen ohne Brüche, ohne großartige Komplikationen sind wir durchgekommen, balgsam gehalten, alles hat funktioniert, keiner hat sich irgendwie daneben benommen, also von daher, immer wieder gern, so.
Gentlemen, es war mir eine Ehre, mit euch diese Tour zu fahren. Ich hoffe, dass wir in der Konstellation nochmal ein Türchen fahren, also mit dem einen oder dem anderen von euch, hundertprozentig. So ist ja schon Glück, wenn man 5 Leute zusammenkriegt zum gleichen Zeitpunkt, aus Schweden eingereist, ne? Das war schon nice. Und wir haben uns gut vertragen, muss man sagen. Wir haben fast immer getauscht, was die Zimmer angeht, der mal mit dem und so.
Aber natürlich nicht in Tunesien.
Und das war schon fein, ne? Also ganz, ganz wenig Ehestreit gehabt unterwegs. Und fahrerisch, glaube ich, passen wir auch alle super zusammen. Das hat gut funktioniert. Der eine kann das besser, der andere das. Haben wir uns gegenseitig geholfen. Es hat viel Spaß gemacht. Und ich würde es echt wieder machen. Also ich habe genug Touren schon erlebt, wo ich gedacht habe, boah, das reicht dann aber auch, ne? So, ne? Ich sagen wie du, wir könnten in ein paar Monaten können wir wieder los eigentlich. Aber erstmal gucken, was die Endabrechnung sagt. Ne? Übrigens habe ich eben noch eine Nachricht bekommen von dem lieben Max von Wegewagen. Der hat mir geschrieben, eine WhatsApp geschickt, privat. Ey, du musst Fry mal unbedingt was stecken. Seine Stimme im Podcast klingt genauso wie von dem deutschen Schauspieler Jan-Georg Schütte. Ich war mega irritiert, als ich eure Podcast aus Tunesien gehört habe. Ich dachte, never ist der bei denen mitgefahren. Der hat auch beim Tatortreiniger mitgespielt. Ihr müsst euch das reinziehen. 1:1 Frys Podcast-Stimme. Leute, einfach mal googeln jetzt. Machen wir gleich auch, wenn wir Netz haben. Und damit beenden wir Bearscore Tunesia. Schön, dass ihr dabei seid. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die vielen Nachrichten, die ihr uns auf dem Satellitentracker geknallt habt. Fry, übrigens könnt ihr bei Frys Schrauberzeit bei Patreon hören. Der hat jetzt auch Merch. Kann man sich auch gut kaufen jetzt, ne? Für einen schmalen Euro. Und freuen wir uns auf den nächsten Bearcast, Leute, ne? Tschüss!
Ciao!
Ciao, Kakao!
Auf Wiedersehen!
Schön mit Ö, wollte er sagen.
Bundesgartenschau.
So, da ist er. Signature. Tschüss.